Hallo und herzlich willkommen zu Fokus Europa, dem Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Mein Name ist Tim Pritlaff und begrüße alle zur 16. Ausgabe dieser Sendereihe, wo es darum geht, Europa zu hinterfragen auf allen möglichen Ebenen und zu allen möglichen Themenbereichen. Ja, und heute wollen wir ein Thema aufgreifen, was wir auch schon mal tangiert haben, aber diesmal vielleicht noch von einer etwas leicht anderen Perspektive. Kurz, es soll ums Geld gehen. Konkret auch um die Geldpolitik der EU und alles, was sozusagen hängt am Gelde, denn am Gelde hängt ja alles, wie es so schön heißt. Und um darüber Auskunft zu geben, begrüße ich Caspar Dumm. Hallo.
Ja, hallo. Ich freue mich, da zu sein.
Ja, Caspar, du bist freier Journalist.
Genau.
Auch schon länger.
Ja, ich arbeite jetzt seit 6 Jahren als freier Journalist. Ich habe so den klassischen Weg des Wirtschaftsjournalisten hinter mir mit Volkswirtschaftsstudium, Volontariat und habe dann später beim Handelsblatt als Finanzreporter gearbeitet und dann bei der SZ und ja, aber die Zeit mich dann auch eben immer wieder mit dem Thema Geld beschäftigt.
Was bringt einen dazu, Volkswirtschaft zu studieren?
Volkswirtschaft ist eigentlich ein tolles Studium, wenn man sich mit der Wirtschaft als Ganzes, also dem System, beschäftigen will. Wenn man so Betriebswirtschaft studiert, guckt man sich ein einzelnes Unternehmen an, aber das, was man eigentlich als Volkswirt macht, ist, dass man sich Systeme anguckt und das fand ich schon damals ganz spannend.
Das heißt, man hat den Blick fürs Große und Ganze. Das ist eigentlich, würde ich sagen, fast eine ideale Basisausbildung für Journalisten, oder?
Ja, es gibt ja sogar eine Journalistenschule in Köln, auf der ich allerdings nicht gewesen bin, die genau das verknüpft, Volkswirtschaftsstudium und journalistische Ausbildung. Also bei mir war das auch so, ich habe so einen Studiengang gemacht, wo man eben Volkswirtschaft und Politik studiert hat und das fand ich wirklich eigentlich ideal, auch wenn vieles von dem, was ich damals im Studium gelernt habe, sich dann im Laufe der Zeit dann doch als trügerisch und nicht haltbar erwiesen hat. Also insofern war dann auch die Finanzkrise ja sehr lehrreich für die Ökonomen und für alle, die sich mit diesem Fach mal länger beschäftigt haben.
Ja, einschließlich der Journalisten.
Ja, also das hat natürlich auch im Journalismus zu einer gewissen Krise geführt, ne? Weil es gab halt, wenn man bösartig formulieren will, vorher so eine Mainstream-Agenda, die aus dann so ein paar Begriffen wie Deregulierung, Privatisierung und so weiter bestand, mit der man eigentlich sehr, sehr leicht immer sehr klar Kante und Position beziehen konnte. Und in der Finanzkrise hat sich dann gezeigt, dass viele Gewissheiten eben gar nicht so stimmen, wie zum Beispiel die These von der Effizienz der Finanzmärkte, also wo man ja quasi gesagt hat, die Finanzmärkte bilden alle Informationen ab, die im Markt vorhanden sind. Und dann kam eben diese Krise in den USA ausgehend ursprünglich ja von dem Platzen der Immobilienblase. Und auf einmal hat man gesehen, in vielen dieser Finanzprodukte, die ja auch dann teilweise bei Banken bei uns hier in Deutschland lagen, also da war das zum Beispiel alles nicht so abgebildet und das war dann doch eine Riesenüberraschung.
Kommen wir nochmal auf des Pudels Kern.
Ja.
Wir reden über Geld. Und ich habe immer so den Eindruck, Geld gehört so zu den Begriffen, die zwar jeder täglich verwendet, aber eigentlich die wenigsten wirklich durchdringen. Also sehr viel mehr, mit dem ich täglich zu tun habe, verstehe ich auch. Aber bei Geld, da nehme ich mich halt auch selber gar nicht raus. Da hat man immer so ein, naja, ich denke in etwa, dass es sich darum handelt, Wissen, aber dass man sich das so richtig herleiten kann und so richtig verstehen kann, geschweige denn auch die typische Berichterstattung darüber in irgendeiner Form sinnvoll im Hirn abzubilden, da mangelt es. Merkt man das auch als Journalist, wenn man es so mit der Öffentlichkeit zu tun hat und solche Themen bearbeitet?
Also ich glaube, zumindest hat sich da sehr viel getan seit der Finanzkrise. Also ich kann mich erinnern, dass ich dann damals in Gruppen eingeladen wurde, wo sich auf einmal sozusagen unser eins, völlig normale Menschen, hingesetzt hat und sich dann mit dem Geldsystem beschäftigt hat. Aber und dann saß man da gemeinsam mit der Lehrerin oder dem dem Gewerkschaftler und hat eben über diese Grundlagen des Geldsystems gesprochen, für die sich vorher eigentlich niemand groß interessiert hat. Also man muss ja auch sagen, Geld an sich ist ja eine Sache, das will jeder haben, aber intensiv beschäftigt sich damit eigentlich niemand. Und das Spannende ist ja auch schon, wir gehen eigentlich jeden Tag ständig mit Geld um. Wir haben es im Portemonnaie dabei, entweder bar oder als Kreditkarte. Und wir wissen eigentlich häufig gar nicht so richtig, woher kommt das Geld eigentlich? Wer macht eigentlich das Geld und wie funktioniert so dieses ganze Geldsystem? Das ist schon, das finde ich schon sehr spannend. Und das Spannendste finde ich eigentlich am Geldsystem, es ist eben ein gesellschaftliches Arrangement. Also wir haben uns das als Gesellschaft gegeben und deswegen ist es auch wichtig, das Geldsystem zu verstehen, weil man dann sich eben auch damit beschäftigen kann, was kann man vielleicht auch anders machen.
Das ist im Prinzip so eine dieser Abstraktionserrungenschaften der Menschheit, wie überhaupt Zahlen, Mathematik und all das, was eben darauf aufbaut, beziehungsweise auch eine Abstraktion der sozialen Interaktionen des Zusammenlebens, weil letztlich ist es ja das, was damit geregelt werden soll.
Ja klar, wenn wir das Geld nicht hätten, dann könnten wir eigentlich auch gar nicht in einer solch arbeitsteiligen Gesellschaft leben, die wir heute haben und die ja heute rund um den Globus reicht. Was spannend ist, ist, dass man sich schon anfängt, fast schon in der Wissenschaft dann darüber uneins ist, woher kommt denn eigentlich Geld? Also es gibt eben die Ökonomen, die sagen immer, klar, Geld, das ist doch ganz klar, das haben die Menschen eben erfunden, um besser tauschen zu können, weil wenn der eine ein Schwein hatte und der andere hat Brot gebacken, dann war immer die Frage, wie ist denn jetzt eigentlich die Relation? Und das macht ja auch wenig Sinn, wenn man sozusagen immer jemanden finden muss, der genau das mit mir tauscht, in der Relation auch, wie ich das haben will. Das ist ja in der Praxis sehr schwierig. Also das ist eine völlig logische Erklärung, aber historisch findet man dann eigentlich gar keine Belege dafür, dass genau ein solcher Tausch am Ursprung des Geldsystems steht, sondern da spricht vielmehr so für die These, dass eigentlich Geld so in den Tempeln in Kleinasien in das Weltgeschehen getreten ist, wo damals eben die Priester als die mächtigen Menschen des damaligen politischen Systems eben Schulden, also wo die Bauern halt bestimmte Opfergaben bringen mussten und dann wurde quasi in einem Verrechnungssystem wurden diese Schulden, die sie gegenüber den Tempeln hatten oder die Abgaben, die sie leisten mussten, die wurden eben mit Geldeinheiten berechnet. Und so ist wahrscheinlich erstmal Geld in die Welt gekommen, auch wenn wir das heute natürlich ganz, ganz hervorragend eben auch im Alltag für unseren Tausch gebrauchen können.
Kleinasien, also im Prinzip der Bereich, der heute in der Türkei liegt.
Ja, genau. Und das Spannende ist ja auch, dass die Menschen über Jahrtausende zum Beispiel auch Geldrelationen aus dem außerökonomischen Bereich bestimmt haben. Also zum Beispiel das Verhältnis zwischen Gold und Silber ist lange Zeit abgeleitet worden aus dem Umlauf vom Mond zur Sonne. Und deswegen war ganz lange Zeit eben immer 1 Gramm Gold 13,5 Gramm Silber wert. Also das hatte überhaupt nichts mit Ökonomie zu tun, sondern das hatte eben auch dementsprechend der Religion, die damals eben eine riesige Bedeutung hatte und das Göttliche eben einen ganz anderen Ursprung. Und so diese totale Rationalität, die wir heute im Geldwesen haben, die hat sich eben auch erst im Laufe der Zeit entwickelt. Also und man findet ja auch heute noch Ursprünge davon, weil wenn man sich mal so einen Dollarschein anguckt, dann findet man auf der Banknote immer noch so das Auge Gottes. Also das ist schon so ein Hinweis auf diesen ja auch religiösen Ursprung dann dieses Geldes. Und was ja andererseits ganz spannend ist, weil wenn man ganz klar und rational so einen Dollarschein oder auch eine Euro-Münze oder eine Euro-Note in der Hand hat, dann ist die ja eigentlich nichts wert. Also die Euro-Münze natürlich hat noch einen gewissen Materialwert, aber ein Euro-Schein, der ist ja jetzt eigentlich nur ein Versprechen. Also das ist im Grunde nur ein Versprechen darauf, dass ich dafür bestimmte Waren erhalten kann. Aber ich vertraue da als Einzelner drauf. Im Grunde habe ich ein Fetzen Papier in der Hand und vertraue darauf, dass ich für diesen Fetzen Papier was bekomme.
Ja. Aber wann fing es denn eigentlich so richtig an mit dem Geld? Also gut, Kleinasien mag sich jetzt so ein erster Trend entwickelt haben, aber wann kann man denn jetzt sozusagen davon sprechen, dass etwas, was so in etwa dem heutigen Geldsystem entspricht, auch wirklich so über nennenswerte Flächenbereiche ausgestreut wurde?
Also bei uns in Europa kann man eigentlich sagen, dass das ist eben dann im 18., 19. Jahrhundert entstanden. Da entstand dann eben das, was wir eigentlich als Geldsystem kennen. Zuerst ein Währungssystem, was gekoppelt war noch eben an Gold und Silber. Also das war ein Metallwährungssystem. Und dann im Laufe der Zeit eben sukzessive dieses Geldsystem, was wir haben mit Papiergeld. Ist ja so gewesen, dass eigentlich noch bis zum Jahr 1973 sogar noch eine Eintauschmöglichkeit von Dollars in Gold da war, jedenfalls für Zentralbanken. Also so lange galt im Grunde noch, war noch ein Bezug da von diesem Papiergeldsystem zum Gold als einem Anker, also und damit auch zu einem Wert, der hinterlegt war für das Geld. Mhm. Wurde diese Dollar-Gold-Bindung damals aufgehoben und seitdem sind eigentlich alle modernen Währungen nur noch Papiergeldwährungen. Also man spricht auch an dieser Stelle, benutzt man diesen Begriff eben auch Fiat Money, also das ist eben den Ausdruck dafür, dass man eben darauf vertraut, dass eben dieses Geld einen Wert hat.
Es werde Geld, sozusagen.
Ja, es werde Geld. Da ist man ja genau auch bei der Frage, wie kommt denn eigentlich Geld heute in unsere Welt? Ist ganz, ganz spannend. Es hat man einen Wissenschaftler gegeben, der in Frankfurt da auch die Leute befragt hat auf der Straße. Und klar, die meisten Leute sagen dann entweder, das Geld kommt in die Welt, weil das macht unser Finanzminister. Oder manche sagen auch, das macht die Notenbank, also die EZB oder die Bundesbank. Und tatsächlich ist es auch so, alle diese beiden Parteien sind auch beteiligt. Also zum Beispiel ist der Finanzminister in Deutschland und auch in den anderen Euro-Ländern dafür zuständig, die Münzen zu prägen, also die Behörden. Und dann kommt das ganze Bargeld, das kommt in unsere Welt heute eben über die Europäische Zentralbank und auch über die nationalen Notenbanken. Also die sind dafür zuständig, das Geld zu bestellen, drucken zu lassen.
Also das Papiergeld.
Das Papiergeld, genau.
Aber das Münzgeld ist ja auch Bargeld.
Ja, das fasst man zusammen. Aber die Münzen, die werden eben noch in solchen Münzprägeanstalten gemacht. Und das ist noch so ein Relikt aus der Vergangenheit, dass dieser Gewinn auch aus diesem Münzgeschäft dem Staat zusteht. Aber das Papiergeld, was ja auch die Masse ausmacht von dem Bargeld wiederum, das kommt von der Notenbank. Allerdings ist dieses Geld heute nur noch der viel, viel kleinere Teil von dem, was tatsächlich als Geld in der Welt ist, weil das meiste Geld kommt heute in die Welt dadurch, dass Geschäftsbanken dass Geschäftsbanken Geld schöpfen können.
Bevor wir da tiefer eintauchen,
ja,
nochmal ein bisschen zusammenfassen und auch nochmal hinterfragen. Also es gab mal die Zeit, das heißt bis Mitte der 70er Jahre, wo Geld im Prinzip durch Gold abgedeckt war. Das heißt, der eigentliche Wert, der diesem Geld zugesprochen wurde von den Staaten, korrigiere mich, wenn ich jetzt die falsche Terminologie abgleite, aber ich versuche es halt einfach mal so ein bisschen zu fassen, drückte sich quasi über den Besitz von Gold aus. Und da Gold an sich ein einerseits begehrenswertes, auf der anderen Seite eben auch verhältnismäßig seltenes oder zumindest schwierig zu förderndes Gut ist, war das sozusagen, ja, also was war sozusagen die Funktion, dass es klar war, dass es nicht zu viel von diesem Geld gibt oder dass man klar machen konnte, wer es besitzt? Also was genau steckt hinter dieser Kopplung und was hat vor allem dann auch dazu geführt, dass man diese Kopplung aufgegeben hat?
Ja, Also diese Kopplung von Gold und Papiergeld, das entspringt eben der Idee, dass es war eben eine bestimmte Relation auch immer vorgegeben sozusagen zwischen der Papiergeldmenge und dem Gold. Und das, damit wollte man eben auch so etwas wie Inflation verhindern, die es in der Geschichte ganz häufig gegeben hat. Also wenn man in der Geschichte zurückguckt, sind ganz häufig Staaten auch pleite gegangen und es hat auch schwere Währungskrisen gegeben. So, dieses System, das stimmt, das hat es dann eben bis Mitte der 70er Jahre, also bis 1973 gegeben, aber nur noch in Bezug auf den Dollar. Das heißt, es hatte nach dem Zweiten Weltkrieg das bekannte, die berühmte Konferenz von Bretton Woods gegeben, auf der damals so die Weltwirtschaftsordnung für die Nachkriegszeit festgelegt worden ist. Und da ging es unter anderem eben auch um das Währungssystem. Es ging auch, damals sind auch Institutionen geschaffen worden wie der IWF und die Weltbank. Und das war dann ein Währungssystem, in dem feste Wechselkurse galten zwischen den wichtigen, ganzen wichtigen Ländern, die eben an diesem Bretton Woods-Abkommen teilgenommen haben. Das waren natürlich vor allen Dingen dann die europäischen, das waren Japan, Australien und so weiter und den USA. Und da wurden bestimmte Wechselkurse zum Dollar festgelegt und die sollten auch auf Dauer gehalten werden. Und der Dollar wiederum, der konnte eben eingetauscht werden in Gold. Aber nur durch die Zentralbanken. Und das ist auch eine, gibt's noch eine ganz hübsche auch Anekdote, weil damals wurde eben auch dieses ganze System auch brüchiger. Es war auch nicht mehr so, dass tatsächlich die Amerikaner hätten das ganze, die ganzen Dollars in Gold eintauschen können, so wie das theoretisch versprechen war. Dafür waren längst viel zu viele Dollars in Umlauf. Und dann wollte auch damals der französische Staatspräsident schon mal die Dollars, die die Franzosen hatten, in Gold umtauschen und auch eigenes Gold nach Hause schaffen. Also, aber Fakt ist, am Ende des Tages ist dieser Goldkern auch eine totale Fessel für das Wirtschaftssystem gewesen und deswegen hat man das Ganze dann auch abgeschüttelt.
Was war die Fessel?
Na, weil das Gold, weil es sozusagen auch immer Situationen gibt, in denen es notwendig ist, dass eben auch in großem Umfang Geld in die Wirtschaft gepumpt wird. Also vor allen Dingen auch in Krisensituationen. Das war nach dem 11. September in den USA so, das war in der Finanzkrise so. Und wenn man sich sozusagen da bestimmte Fesseln auferlegt durch eine Relation, die man jetzt nun zwischen Gold und Papiergeld zum Beispiel haben will, dann bekommt man eben realwirtschaftliche Probleme. Dann,
weil man sozusagen nicht die Geldmenge erhöhen kann.
Weil man zum Beispiel nicht die Geldmenge in dem Maße erhöhen kann, wie das dann notwendig wäre, genau.
Und das neue und heute noch gültige System kann im Prinzip die Geldmenge erhöhen, was das Problem hat, dass wenn jetzt in irgendeiner Form neues Geld geschaffen wird, das andere Geld, was ja schon da ist, nicht verschwindet und sozusagen mehr Geld da ist, um dieselben Werte, die da draußen in der Welt existieren und die damit ja im Prinzip bemessen werden oder bewertet werden, dass die ja dann entsprechend weniger wert werden.
Ja, also das, da ist man auch bei ganz spannenden Fragen. Also der Frage auch, letztendlich versucht man ja auch, wenn man heute Geldpolitik macht, zu schauen, dass eben das Geld in einer vernünftigen Relation ist zur realen Wirtschaft, also zu dem, was wir an Gütern produzieren. Ganz, ganz simpel betrachtet, wenn halt die Geldmenge viel schneller wächst als eben diese Menge der Güter und dann gibt's halt Inflation und umgekehrt gäbe es Deflation. Was aber ein Problem zum Beispiel ist, ist, dass man, wenn man diese Betrachtung macht und man eben auch diese Geldwertstabilität misst über Inflation, man bestimmte Phänomene außer Acht lässt. Das heißt, wir auch als Menschen, wir bewerten eben eine Inflation, also eine Preissteigerung jetzt, wenn wir einkaufen gehen, ganz anders als eine Preissteigerung zum Beispiel, die es auf dem Aktienmarkt gibt oder bei den Immobilien. Das heißt, wir freuen uns riesig darüber, wenn unsere Eigentumswohnung im Wert steigt, enorm. Das kann aber auch nur Inflation sein, nur Vermögensinflation. Genauso wie es eben diese Preisinflation eben bei unserem Einkaufen gibt. Nur die Notenbanken sollen zum Beispiel auch richten ihre Geldpolitik vor allen Dingen eben auf diese normale Preisinflation aus. Also da sieht man eben auch, wenn es eben zu viel Geld auch gibt in der Gesellschaft, fließt das eben heutzutage in solche Vermögensblasen. Also das sind diese ganzen Immobilienblasen, die wir auch in den letzten 20, 30 Jahren erlebt haben, die, wenn sie denn dann platzen, auch große Probleme verursachen. Nur da sieht man schon, wie wichtig und wie entscheidend das ist, wo wir den Fokus hinlegen. Und es ist eben zum Beispiel ein Problem, dass man eben diese Vermögensinflation als positiv empfindet und die eben nicht diese Rolle spielt bei der Geldpolitik, während eben diese andere Inflation da vor allen Dingen der Fokus ist, auf den man sich ausrichtet.
Also wir waren an dem Punkt angekommen, dass wir sehen, okay, Geld wird entkoppelt von diesem materiellen Gut. Gold spielt jetzt sozusagen keine Rolle mehr. Es ist also eine rein abstrakte Größe.
Ja.
Wer bestimmt, wann diese Geldmenge erhöht werden muss und wo kommt dieses Geld her? Also wir haben jetzt irgendwie aber Millionen und Milliarden oder Fantastilliarden an Geldmengen da. Wo und auf welcher Basis wurden die überhaupt geschaffen?
Die Frage, wie kommt das Geld in unsere Wirtschaft, kann man einerseits ganz einfach beantworten und andererseits kann man es auch komplizierter beantworten. Also einfach gesprochen kommt das Geld in die Welt, indem es die Notenbanken herstellen. Das betrifft das Bargeld und die Münzen. Und andererseits kommt Geld heute vor allen Dingen in die Welt, indem private Geschäftsbanken sogenanntes Giralgeld schöpfen. Wie habe ich mir das jetzt vorzustellen? Also ich habe ein normales Girokonto bei der Bank. Auf dieses Girokonto zahle ich da sind bestimmte Gelder darauf. Und die Geschäftsbank kann eben dieses Geld wiederum ausleihen als Kredit an jemand anders. Mhm.
Damit arbeiten, wie man so schön sagt.
Ja, sie kann eben damit arbeiten. Aber das Spannende ist eben, dass diese Geschäftsbank ein Vielfaches dessen, was die Kunden jetzt auf diesen Konten haben, wiederum als Kredite ausgeben kann. Also das ist ein zigfacher Faktor, den sie da sozusagen benutzen kann. So, und die Zentralbanken, die können ein bisschen das beeinflussen, indem sie quasi Vorgaben machen für die Geschäftsbanken, wie viel Eigenkapital sie zum Beispiel haben müssen. Also das ist das Geld, was die Aktionäre einer Bank zur Verfügung stellen zum Beispiel. Oder sie können auch Vorgaben machen, wie viel, dass sie sozusagen einen bestimmten Anteil von dem Kreditgeschäft und Geldgeschäft, was sie machen, bei der Zentralbank selber einen kleinen Anteil hinterlegen müssen. Das heißt, es gibt da so verschiedene Stellschrauben, mit denen die Zentralbank versucht, Einfluss zu nehmen eben auf die Geschäftsbanken. Je billiger die Zentralbanken den Geschäftsbanken ihr Zentralbankgeld zur Verfügung stellen, desto billiger können die Geschäftsbanken theoretisch Kredite rausgeben, also an Otto Normalverbraucher, aber vor allen Dingen an Unternehmen. Aber es gibt einen ganz zentralen Punkt, denn die Zentralbanken können zwar für den Geschäftsbanken es erleichtern und es billiger machen, dass diese eben Kredite ausgeben und damit Geld in Umlauf bringen, aber ob die Geschäftsbanken das dann tatsächlich am Ende des Tages machen oder nicht, das ist deren Sache. Und ob die Geschäftsbanken zum Beispiel das Geld dann an Unternehmen vergeben oder ob die Geschäftsbanken dann damit andere Geschäfte machen auf eigene Rechnung, das ist wiederum deren Sache.
Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, Geld wird nicht von den Zentralbanken geschaffen, sondern es wird den Geschäftsbanken die die entsprechende Erlaubnis haben, die entsprechende, über die entsprechende Lizenz verfügen, wird erlaubt, einfach neues Geld zu generieren auf Basis eines Zinses, der von der Zentralbank festgelegt wird, und das können sie soweit tun, wie sie das mit Eigenkapital und Geld ihrer Kunden entsprechend in Korrelation stellen können. Also wenn so und so viele Leute bringen irgendwie N Geld sozusagen heran, so viel liegt vor, und dann kann ein Vielfaches von diesem N als Kredite neu erzeugt werden, indem man einfach sagt, wir haben jetzt hier neues Geld.
Ja, also für die die Geschäfte, also so ganz so.
Weil klingt ja jetzt erstmal so, als könnten die sich sozusagen ihr Geld einfach selber drucken.
Ja, also die Geschäftsbanken können auch quasi über diese Giralgeldschöpfung können sie eben selber Geld in großem Umfang schöpfen. Das verschwindet natürlich, wenn die Leute am Ende des Tages dann ihren Kredit wieder zurückzahlen, dann verschwindet dieses Geld wieder, ne? Mhm. Genau, aber sozusagen die Einflussmöglichkeiten jetzt der Zentralbanken auf die Geschäftsbanken, sie zum Beispiel zu einem ganz klaren Verhalten zu animieren, die sind eben begrenzt. Also man kann sozusagen also die Zentralbanken können sozusagen den Banken es erleichtern, aber am Ende des Tages müssen die Banken dann eben selber schon die Entscheidung treffen.
Mhm. Aber habe ich im Prinzip richtig verstanden? Also das ist so tatsächlich das Ding. Also damit man überhaupt erstmal was verleihen kann, erlaubt man diesen Banken, große Summen rauszugeben, immer in der Annahme, das kommt ja dann auch wieder zurück, und dann würde es quasi auch von der Bank wieder an die EZB in dem Fall zurückgezahlt werden.
Die Gesellschaft hat, in den modernen Gesellschaften hat man den Banken eben auch den privaten Geschäftsbanken jetzt das Privileg gegeben, über Kredite selber Geld zu schöpfen. Und begrenzt wird das Ganze dadurch, dass die Geschäftsbanken in einem gewissen Umfang Zentralbankgeld bei der Europäischen Zentralbank vorhalten müssen. Aber das ist sozusagen ein Begrenzungsmechanismus, der da ist. Aber dieses deswegen können sie eben nur in einem bestimmten Ausmaß diese Kredite herausgeben und über Kredite Geld schöpfen. Also es ist ein indirekter Mechanismus.
Mhm. Kommen wir jetzt mal auf den spezifischen europäischen Weg zurück. Jetzt war ja auch Europa über lange Zeit einfach nur ein Sammelsurium von Nationalstaaten, die sich nicht ausgesprochen lieb hatten. Und im Rahmen der europäischen Einigung nach dem Zweiten Weltkrieg kam ja hier vor allem auch eine Wirtschaftsunion zusammen. Also man hat vor allem erstmal gesehen, man muss einfach den Frieden schaffen über eine wirtschaftliche Einigung, die Kontrolle über Kohle und Stahl und diese ganzen wichtigen Kriegsressourcen haben ja dann über die Zeit dazu geführt, dass eben sich primär erstmal über die wirtschaftliche Zusammenarbeit, aber mittelfristig dann eben auch über eine finanzielle Zusammenarbeit dieses Europa neu findet. Die schon mehrfach erwähnte Europäische Zentralbank ist jetzt sozusagen der deutlichste Ausdruck davon. Wenn man jetzt mal sich überhaupt die Konstruktion, die finanzpolitische Konstruktion der Europäischen Union anschaut, ist das aber sicherlich nicht das Einzige, was man sich angucken muss. Also wie funktioniert dieser Gesamtüberbau Finanzen in der Europäischen Union und welche Rolle spielt die EZB da drin?
In der Wirtschaft spielt natürlich das Geld und die Währung und die Geldpolitik eine ganz zentrale Rolle. Jetzt gab es immer wieder die Vorstellung, dass es im Rahmen eines europäischen Projektes sinnvoll wäre, wenn man eben auch die Geldpolitik vereinheitlichen würde. So wie man das ja vorher auch in verschiedenen anderen Politikbereichen gemacht hat, zum Beispiel wie Agrarpolitik auf EU-Ebene und sonst was. Also es ging darum, sozusagen diesen gemeinsamen Wirtschaftsraum stärker zu integrieren. Dazu kam, dass es in der Vergangenheit, also in der Zeit, bevor der Euro eingeführt wurde, auch große Probleme gab mit unterschiedlichen Geldpolitiken innerhalb von Europa. Das war damals ja die Zeit, wo zum Beispiel die Inflationsraten extrem unterschiedlich waren zwischen jetzt einem Land wie Deutschland oder Italien und Frankreich, weil die Länder eben unterschiedliche Wirtschaftspolitiken verfolgt haben. Es gab quasi auf der einen Seite die Länder, die sehr stark schon damals so auf Stabilität gesetzt haben, also ganz stark immer auf Inflation geguckt haben und auch geguckt haben, dass die Währung stabil bleibt. Also das waren eher so die Länder eben wie Deutschland oder auch wie Holland oder wie Österreich. Und dann gab es eben einen Club von Ländern eher in Südeuropa und die haben eine andere Wirtschaftspolitik verfolgt. Da sprach man dann immer so von der Politik eher so des leichten Geldes. Und das kann man sich halt so vorstellen, dass wenn es halt wirtschaftspolitisch knirschte, dass sie dann eben immer darauf gesetzt haben, dass sie ihre Währung abwerten konnten. Also und indem eben ein Land damals wie Italien oder Frankreich im Verhältnis dann auch zu Deutschland dann seine Währung abwertete, wurde die eigene Wirtschaft eben wettbewerbsfähiger. Das war zum Beispiel etwas, was auch viele Unternehmen in Deutschland dann auch geärgert hat. Also diese
Wirtschaftspolitik. Was bedeutet dieser Mechanismus genau? Ich werte die Währung ab. Also was hat Italien konkret getan? Er hat einfach gesagt, die Lira
ist... Genau, also die eine Währung abwerten bedeutet einfach, dass man einen anderen Kurs quasi festlegt zu anderen Währungen. So, dann, wenn eine Währung billiger wird in Relation zu anderen, dann werden die, hat das zwei Effekte. Dann werden zum einen alles das, was man von außen einkauft, wird teurer, weil dann, was weiß ich, die Lira eben weniger wert ist, zum Beispiel als der Dollar, in dem die Ölpreise festgelegt sind. Hat aber den Vorteil auch, dass die Exporte billiger werden.
Das heißt, was man produziert,
also die Italiener damals an Autos, an Mode und sonst was produziert haben, wurde halt billiger. So gab es eben sehr unterschiedliche Wirtschaftspolitiken in Europa und auch eben das, was sich da niederspiegelte, auch in unterschiedlichen Inflationsraten und so weiter. Und das hat es natürlich auch für die Unternehmen teilweise schwierig gemacht. Also ein Unternehmen, was viel dann in verschiedenen unterschiedlichen europäischen Ländern unterwegs war, musste dann ja auch immer ganz genau gucken, wie sich Währungen entwickeln. Und es musste ja auch ganz simpel, mussten auch die Rechnungen in anderen Währungen bezahlt werden. Das kostet auch einiges. Also es kamen da jedenfalls verschiedene Effekte zusammen, warum man sagte, eigentlich wäre es sinnvoll, eine gemeinsame Währung einzuführen. Und
weil ja zum Beispiel auch ein italienisches Auto jetzt auch nicht komplett nur in Italien entsteht, sondern natürlich auch aus Komponenten besteht, die aus anderen Ländern bezogen werden. Und wenn es nur der Stahl ist, also Dinge müssen ja dann sozusagen auch wieder aus anderen Ländern geholt werden und dann bringt das mit der Abwertung in dem Sinne auch nichts. Weil man damit ja auch nicht planen kann.
Ja, also klar, das macht es alles schwieriger. Mhm. Das macht es alles schwieriger und das macht vor allen Dingen eben auch schwierig, eben Produkte für einen gemeinsamen Markt. Also wir haben ja haben ja von Europa lange auch erstmal in diesen ersten Integrationsstufen eben als so einem gemeinsamen Wirtschaftsmarkt gesprochen. Und da ist es natürlich sehr schwierig, wenn sich die Dinge in verschiedenen Ländern extrem unterschiedlich entwickeln. Mhm. Dazu kommt aber dann noch ein zweiter wichtiger Punkt, der auch gar nicht alleine was mit Europa zu tun hat. Und das war das, wir haben vorhin ja schon mal über dieses Jahr 1973 gesprochen, als quasi das Währungsregime, was wir von 1945 an hatten, dieses Bretton Woods-System, auseinandergebrochen ist. Und das war damit verbunden, dann, dass eben diese festen Wechselkurse, die man vorher hatte und die nur unter bestimmten Umständen angepasst wurden, dann ging man über zu einem System der freien Wechselkurse, was wir bis heute haben. Heute bestimmen sich ja die Kurse ganz frei. Also wenn wir können ständig im Internet gucken, wie sich jetzt die Relation von Dollar zu Euro und so weiter entwickelt. Das ist also ja ein System der freien Wechselkurse. Also das hatte sich auch verändert. Und das führte dazu, dass viele Länder in Europa, dass es da große Schwankungen gab in den Währungskursen. Und man deswegen gesagt hat, dann ist doch besser, bevor wir lauter so kleine Volkswirtschaften haben, für die es da viel schwieriger ist, mit umzugehen, dann schaffen wir doch lieber ein gemeinsames System, weil wenn dann Europa gemeinsam eine Währung hat und einen gemeinsamen Währungsraum hat, hat man sozusagen auch mehr Marktmacht und ist auch sicherer teilweise vor Spekulation gegen Währung.
Das war im Prinzip dann die Basisidee für den Euro.
Das war die Basisidee für den Euro. Es fing halt alles damit an, dass man erstmal ein Währungssystem geschaffen hat, indem man die Kursschwankungen der einzelnen europäischen Länder gegeneinander begrenzt hat. Also um da schon mal so eine Stabilität reinzubringen. Und man hat gesagt, wenn man aus diesen Währungsrelationen rauskommt, dann bekommen wir das selber hin, intervenieren. So, und das war das europäische Währungssystem und das ist sozusagen dann die Vorstufe zu dem gewesen, was wir heute als worauf dann später auf dem Fundament dann eben die Gemeinschaftswährung entstanden ist.
Jetzt haben wir wie lange den Euro? Seit 2002. Da wurde eingeführt. 14 Jahre sind das jetzt ungefähr. Ja, ziemlich genau. 14 Jahre. Kann man schon mal ein erstes Fazit ziehen. Was hat die Einführung des Euros zunächst einmal bewirkt? Was war der Effekt und waren das von Anfang an erstmal die gewünschten Effekte?
Also zuerst waren viele, glaube ich, erstmal ganz, ganz zufrieden. Das war ja auch toll. Man hatte jetzt eine Währung. Man braucht, seitdem fahren wir in andere Länder und brauchen nur noch den Euro dabei zu haben jetzt in der Eurozone. Das waren sicher ein wichtiger symbolischer Effekt, aber es gab eben auch diese ganzen wirtschaftlichen Effekte, dass es eben für die Unternehmen viel einfacher gemacht wurde, innerhalb der Eurozone ihre Geschäfte zu machen. Also diese Ideen, die man da hatte, die gingen schon zunächst erstmal auf. Allerdings muss man, wenn man jetzt so ein Fazit zieht, sagen, dass doch auch die Kritiker recht hatten, die vor diesem ganzen Währungsprojekt nämlich gesagt haben, es ist ja eine tolle Idee, eine gemeinsame Währung einzuführen. Aber vielleicht sollten wir, bevor wir diese gemeinsame Währung einführen, auch diesen ganzen Wirtschaftsraum stärker harmonisieren. Das war damals, wurde das diskutiert, so unter den zwei Stichworten. Die einen Ökonomen sprachen damals von der Lokomotivtheorie und die sagten dann, nein, es ist richtig, wir führen erst den Euro ein und die gewünschten wirtschaftlichen Effekte und die weitere Integration von Europa, die folgt dann hinterher. Und die anderen Ökonomen, die sagten, also man muss erst diesen Wirtschaftsraum stärker harmonisieren, vor allen Dingen auch stärkere Institutionen in Europa schaffen und dann setzen wir da am Ende die Krone drauf. Deswegen nannte sich das Ganze dann Krönungstheorie. Mhm. Was wir tatsächlich ja haben durch die Währungsunion ist, dass wir heute eine einheitliche Geldpolitik haben, die ist bei der Europäischen Zentralbank, aber wir haben eben in den 19 Mitgliedstaaten nationale Politiken, was die Fiskalpolitik, was die Sozialpolitik und so weiter anbelangt.
Steuern,
also das heißt
Sozialsysteme.
Das meiste machen wir ja noch national. Und dass ein Problem ist, wenn auf der einen Seite Geldpolitik vereinheitlicht ist, aber diese ganzen anderen Politikbereiche noch national stattfinden, das haben wir dann eben aber auch erst in der Finanzkrise erlebt, welche Konsequenzen das hat. Und rückblickend kann man jetzt vieles kritisieren und man sieht auch rückblickend vieles klarer. Also rückblickend sieht man zum Beispiel heute klarer, dass die Geldpolitik, die für einen solchen sehr Raum gemacht wird, der aus sehr, sehr unterschiedlichen Staaten besteht, also unterschiedlich, weil sehr unterschiedliche Wirtschaftsstrukturen da sind, auch sehr unterschiedliche Wirtschaftspolitiken gemacht werden und auch unterschiedliche Dinge als wichtig erachtet werden, eben sehr problematisch sein kann, weil eine zentrale Geldpolitik nicht unbedingt immer richtig ist für alle. Also das heißt, zum Beispiel erleben wir jetzt heute eine absolut richtige Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, die vor allen Dingen darauf gerichtet ist, den ganzen Staaten in Europa zu helfen, denen es wirtschaftlich schlecht geht. Es ist aber eigentlich die falsche Geldpolitik für Deutschland, weil im Moment zum Beispiel diese ganze Politik des billigen Geldes jetzt langsam in Deutschland dazu führt, dass sich hier Blasen aufblähen. Das sieht ja jeder, der irgendwie sich die Immobilienteile der Zeitung anguckt. Das heißt, das ist eben, jetzt stellt sich wieder so ganz zentral das Problem, dass eben eine Geldpolitik, die für einen Großteil der Eurozone richtig sein kann, für einzelne Länder eben auch falsch sein kann. Und genauso war das vor der Krise.
Das heißt, diese Idee, im Prinzip ist das ja eine politische Vision gewesen. Und ich glaube auch so in der Zeit, als der Euro konzeptioniert wurde, war ja auch so Europa gefühlt immer noch in so einem Aufbruch-Durchmarsch-Modus mit, wir schreiten voran, das europäische Projekt baut sich aus, jeder Vertrag führt wieder neue Harmonisierungen ein. Alles war ja eigentlich auf einem ganz guten Weg oder zumindest augenscheinlich auf einem guten Weg. Die Eurozone war dann aber im Prinzip schon auch ein Projekt, wo ja auch gar nicht die komplette Europäische Union mitgeht. Die Eurozone ist ein Subset von der Europäischen Union, und in dem Moment, wo man halt fordert, das kann eigentlich nur funktionieren, wenn sich das auch wirtschaftlich harmonisiert, aber nicht alle, die von so einer wirtschaftlichen Harmonisierung betroffen sind, sind auch Teil dieser Eurozone, da bricht ja im Prinzip schon so ein bisschen auseinander. Also hätte wahrscheinlich auch gar nicht, also na gut, nachher kann man das immer so einfach sagen, aber das ist zumindest ein Problem in dieser Konstellation. Oder?
Ja, das würde ich auch so sehen. Wobei, das ist ja auch so eine Politik, Frage der Politikstrategien auch, die es gegeben hat. Es hat eben immer diejenigen Europapolitiker auch gegeben, die gesagt haben, wenn wir ein Projekt für richtig erachten und es wollen nicht alle mitmachen, dann ist es richtig, wenn zumindest der Kreis der Überzeugten das erstmal umsetzt und dann können die anderen eben später dazustoßen. Das war sozusagen die Idee, dass sozusagen den Kern in Europa schneller gemeinsame Politik macht und Dinge macht, die man für richtig erachtet und dadurch Europa insgesamt schneller vorwärts kommt. Also ich konnte dem auch immer einiges abgewinnen.
So, Stichwort Kern Europa, Europa der
genau,
zwei Geschwindigkeiten.
Ja, und genau, so. Genau. Nur habe ich mir jetzt selber auch persönlich nicht vorstellen können, als der Euro eingeführt wurde, habe ich mir eine solche Finanzkrise, wie wir sie jetzt heute erlebt haben, also wie wir sie in den letzten Jahren erlebt haben, eine solche Krise Europas, die habe ich mir nicht so vorstellen können. Das heißt, ich gehöre ja auch einer Generation von Menschen an, die sich ganz stark über Europa und dann auch eher über ihre Regionalidentität identifiziert haben, als eben so über diesen Nationalstaat. Und deswegen fand ich, muss ich sagen, auch alle Schritte, die in Richtung eines stärkeren Europas führten, richtig. Also solange die auch Regionen auch noch im Sinne so einer vernünftigen Subsidiarität auch ihre Dinge machen konnten. So. Jetzt muss ich sagen, die Eurozone entwickelt hat und wie sich die Geldpolitik entwickelt hat und wie sich die Wirtschaftspolitik entwickelt hat, sehe ich jetzt heute vieles sehr kritisch. Also vieles von dem sieht man eben jetzt erst rückblickend und hat es eigentlich nicht vorher so gesehen.
Na, dann verstärken wir doch mal diesen Rückblick. Was ist sozusagen das Problem, was sich gezeigt hat?
Das Problem, was sich gezeigt hat, ist, dass man eben, dass es schwierig ist, wenn Geldpolitik in der EU aus einer Hand gemacht wird und die ganzen wichtigen, vor allem Politikfelder, vor allen Dingen die Fiskalpolitik und so weiter auf in weiter nationaler Hand gemacht wird. Das ist ein Problem, was sich gezeigt hat. Und was sich vor allen Dingen jetzt gezeigt hat, ist, dass Europa kein Rezept hat, damit kein, sagen wir mal, wirklich sozialverträgliches Konzept hat, damit die unterschiedliche Wirtschaftskraft, die in verschiedenen Ländern vorhanden ist, zu einem Ausgleich gebracht wird. Das heißt, wir erleben das ja jetzt. Also jetzt hat eigentlich sich in der Krise das Austeritätskonzept durchgesetzt, was vor allen Dingen ja auch Deutschland verfolgt, aber auch Institutionen wie der IWF und was auch die Europäische Kommission verfolgt. Und jetzt schauen wir eben in den Süden und sehen, dass es doch da vielen Menschen ziemlich dreckig geht. Also dass es hohe Arbeitslosigkeit gibt, dass die Leute aus ihren Immobilien raus mussten, dass die Wirtschaft doch nicht wirklich in Gang kommt. Die Krux, in der man jetzt, glaube ich, heute drinsteckt, ist eben die, wir bräuchten eigentlich entweder einen Sprung in ganz viel mehr, wir machen das gemeinsam, wir erledigen ganz viele Politikbereiche gemeinsam. Das sieht aber im Moment niemand. Also eigentlich ist niemand dazu bereit in Europa, und da würde man auch im Moment wahrscheinlich auch in der Bevölkerung kaum Mehrheiten für finden, dieses gemeinsame Europa zu stärken, um dann zum Beispiel eine gemeinsame Mindestabsicherung für alle Menschen in Europa zu machen, dass alle Leute in Europa, zumindest wenn sie arbeitslos werden, eine bestimmte Basisversorgung haben, was heute nicht der Fall ist. So, das wäre der eine Sprung, also in viel mehr Integration. Oder die Alternative wäre, was ja auch manche fordern, dass man sagt, der Euro ist jetzt als Projekt gescheitert und die Länder brauchen eben, vor allen Dingen die Länder im Süden brauchen ihre eigene Währung, um wieder abwerten zu können, um wieder wettbewerbsfähig zu werden. Und wir stecken eben heutzutage dazwischen. Wir entscheiden uns nicht so richtig, gehen wir jetzt in die wirkliche Integration oder lösen wir Dinge auf, die sich als nicht funktionsfähig erwiesen haben. So. Und dazwischen steht die Europäische Zentralbank, die eine richtige Geldpolitik gemacht hat in den Möglichkeiten, die ihr gegeben waren und die auch der Politik im Grunde viel Zeit gekauft hat. Nur wir sind eigentlich nicht weiter. Und das ist sozusagen so eine Dilemmasituation, in der man da heute drin steckt.
Wenn man das mal mit Deutschland vergleicht, wir haben ja hier im Prinzip all das, was es auf europäischer Ebene so nicht gibt in unserem föderalen System. Es gibt zum Beispiel den Länderfinanzausgleich, der halt explizit die unterschiedliche wirtschaftliche Kraft und die gesamtfinanzielle Verfassung der einzelnen Länder auswertet nach einem bestimmten Schlüssel. Und jedes Jahr wird halt eine Verteilung vorgenommen und dann fließt halt aus den Ländern, denen es irgendwie besser geht, Geld in andere Staaten. Das ist auch ein stark diskutiertes Thema und natürlich sind immer die viel geben, melden sich immer als Erste und sagen, ja, hör mal, so geht's aber auch nicht. Bayern ist ja immer ganz weit vorne. Wobei ich mir immer denke, so, also ob jetzt wirklich jede Wertschöpfung, die dort am Ende sich in einem guten Steuerergebnis niedergeschlagen hat, auch wirklich ausschließlich aus Bayern kommt, das sei jetzt auch nochmal dahingestellt, weil am Ende sind es ja immer die Konzerne, die irgendwo ihren Sitz haben und da findet dann sozusagen der Gewinn statt, aber die Aktivität ist ja dann auch über ganz Deutschland verteilt. Aber durch dieses Ausgleichssystem sind dann eben auch so Länder wie Berlin, denen es ja nun lange Zeit ziemlich schlecht geht, sozusagen auch die Möglichkeit gegeben worden, wieder mitzuziehen. Aber ein entsprechendes System auf europäischer Ebene gibt es ja nicht.
Naja, es gibt auf europäischer Ebene schon Töpfe, mit denen gerade auch strukturschwache Gegenden gefördert werden. Ne? Also wenn man durch Europa fährt, lange war das im Süden so, jetzt wenn man, was weiß ich, heute durch Länder wie Polen fährt, sieht man überall die Autobahnen, die mit Geldern auch der europäischen von Europa mitfinanziert werden. Also da gibt es schon diverse Fördermechanismen, um um Europa auch gemeinsam weiterzuentwickeln. Das muss man schon sagen.
Ich habe nicht gesagt, dass nicht gefördert wird, aber das ist dann sozusagen eben explizit mit jetzt, heute bauen wir mal Straßen, heute ist mal das wichtig und überall entstehen Kreisel, die keiner braucht. Das sieht man ja auch in Deutschland. Aber ich meine halt explizit dieser Finanzausgleich, der wirklich einfach das wirtschaftliche Ergebnis jedes Landes am Ende des Jahres vielleicht bewertet und dann eben zu einem natürlichen Austausch. Es geht sozusagen ja, immer genau. Nur über diesen Umweg von, große Staaten zahlen ja auch viel ein und dann haben wir da die Töpfe und ihr kriegt da schon auch nochmal was bei raus, aber es betrifft ja nicht unmittelbar die jeweilige Handelsbilanz oder Staatsbilanz des jeweiligen Jahres.
Klar, also es gibt jetzt nicht so einen Finanzausgleich, wie den es für Deutschland gibt, den gibt es nicht.
Aber wäre das vielleicht ein Ansatz?
Ja, also wenn man Europa, die EU ganz denken würde, dann es würde irgendwann sozusagen zu einem Gebilde, was zum Beispiel auch einen gemeinsamen Haushalt hat, anstatt dass jetzt eben jedes Land seine einzelnen Haushalte hatte, dann würde ja schon die Betrachtung auf Europa eine andere werden. Nur das ist also heute, dann wäre es ja zum Beispiel völlig egal, ob jetzt ein Unternehmen zum Beispiel seinen Sitz in Irland hat, in Holland oder in Deutschland. Heute macht sich das natürlich bemerkbar, weil das jeweilige Land eben dann die Steuern und die Einnahmen bekommt. Und deswegen gibt es auch einen Wettbewerb untereinander, auch innerhalb der EU.
Ja gut, der Wettbewerb fällt ja auch jetzt innerhalb von Deutschland nicht weg. Also es gibt ja auch nach wie vor Wettbewerbsvorteile von Bayern und auch nach einem Länderfinanzausgleich geht es ja Bayern immer noch besser als Berlin.
Ja, es geht Bayern noch besser als Berlin, aber ich finde an der Stelle, wenn man, also als Traum hätte ich es eben, dass man da an der Stelle schon sozusagen eine gemeinsame Politik macht, dass Europa an der Stelle integriert wäre, wie es auch die USA heute sind. Und dann würden wir auch Europa wirtschaftlich ganz anders sehen. Also dann würden wir vielleicht viel stärker sehen, wo kann man an welchen Stellen in Europa was wirtschaftlich sinnvoll machen. Die nationale Betrachtungsweise würde wegfallen. Es gab zum Beispiel, als die Euro-Krise ausgebrochen wurde, dann Leute, die gesagt haben, ja, dann soll doch Griechenland dafür zuständig werden, irgendwie die Sonnenenergie für Europa zu produzieren. Oder vielleicht sollte man ein großes Infrastrukturprojekt anschieben, Griechenland säubert das Mittelmeer. Also stärker zu denken dann, welche Aufgaben lassen sich denn wirtschaftlich in Europa an welcher Stelle sinnvoll erledigen, anstatt dass man weiter eben auch dann eben in diesem am Ende des Tages dann auch nationalstaatlichen Wettbewerb ist, der ja auch ziemlich unselig ist, weil was ja auch ein Thema ist, was jetzt in den letzten Jahren immer stärker klar geworden ist, eben, dass eben zum Beispiel der Standortwettbewerb um Konzerne und Steuereinnahmen dazu geführt hat, dass in Europa insgesamt die Steuereinnahmen eben gesunken sind. Und das ist eben auch Geld, was jetzt Ländern auch fehlt. Mhm. Nur, wie gesagt, also dieser Traum von jetzt einem größeren Europa, was auch wirtschaftlich stärker harmonisiert wäre, wo es einen gemeinsamen Haushalt gäbe, wo es eine gemeinsame Basisabsicherung für alle Menschen innerhalb der EU geben würde, auch um mal wieder ein bisschen sozusagen die Leute positiv von diesem Projekt Europa zu überzeugen. Das sehe ich halt im Moment nicht. Also das sieht wahrscheinlich im Moment niemand.
Ja, wir befinden uns definitiv so in einer Zäsur, wo alle so ein bisschen einen Schritt zurückgehen und sagen, war denn das jetzt irgendwie alles so sinnvoll? Man ist nicht mehr so vollkommen erfasst von so einem ja fast schon beglückten Europa-Verstehens und Herbeiwünschens, Herbeisehens einer weiteren Verstetigung dieser Union. Aber am Ende wird man sie ja ohnehin nicht los. Also zumindest kann ich mir das so recht nicht vorstellen, dass man deutlich über das, was bisher geleistet wurde, wieder zurückschreiten will. Und man sieht ja auch, dass solche Entwicklungen eigentlich immer in so Sinuswellen verlaufen. Was wir heute irgendwie als tiefe Krise empfinden, auch darauf wird irgendwann wieder zurückgeblickt werden. Stellt sich jetzt sozusagen die Frage, was sind denn die Mittel, die derzeit der Europäische Unionsbetrieb im Bereich der Geld- und Finanzpolitik, um sozusagen in dieser Konstellation, die wir nun mal haben, weiter gestalten kann. Was macht derzeit die EU konkret, um die Ausläufer dieser Krise in Griff zu bekommen und welche Gestaltungsmöglichkeiten gibt es denn noch, die derzeit vielleicht schon in Angriff genommen werden oder noch in Angriff genommen werden könnten?
Also wenn man, man muss ja trennen zwischen, an der Stelle zwischen dem, was eben an Geldpolitik durch die Europäische Zentralbank gemacht wird, die ja unabhängig ist,
ja.
Ist ja unabhängig verankert, die muss ihre Entscheidung treffen, da hat die Politik auch nicht rein zu regieren, das ist auch institutionell abgesichert, und dem, was dann sozusagen in Brüssel ansonsten an politischen Entscheidungen gemacht wird. Rein praktisch hat die EU, hat die EZB in ihrer Geldpolitik dafür gesorgt, dass indem sie das Geld billig gemacht hat, indem sie große Mengen Geld in Umlauf gebracht hat, das ganze Bankensystem eigentlich erstmal stabilisiert worden ist und auch die Wirtschaft vor einem dauerhaften Absturz in Europa gerettet wurde. Das war sozusagen die Ad-hoc-Krisenpolitik, die an der Stelle betrieben worden ist. Die EU ist auch hingegangen und hat sozusagen auch institutionell einiges verändert. Also weil wir dürfen ja nicht vergessen, am Ursprung der Euro-Krise, die wir hier haben, steht ja weniger die Staatsschuld. Das ist sicher in Griechenland ein großes Problem, als dass am Ursprung dieser Krise ja eine Bankenkrise steht. Das heißt, man musste sich ja mit der Frage beschäftigen, was machen wir eigentlich mit diesem ganzen Bankensektor in Europa, der völlig überdimensioniert ist. Und da hat man zum Beispiel institutionell gesagt, wir verlagern die Aufsicht über die Banken an die Europäische Zentralbank. Das war vorher auch etwas, was nationalstaatlich organisiert war. Dafür ist heute die EZB zuständig. Da sind die nationalen Notenbanken, die überprüfen nur noch einen Teil, aber einen Auftrag der EZB, um eben an der Stelle auch eine Aufsichtspolitik aus einer Hand zu machen. Warum ist das Ganze jetzt wichtig? Im Grunde muss man sagen, gibt es in Europa bis heute eigentlich viel zu viele Banken. Das auch, was an Banken da ist, müsste eigentlich weniger werden. Es war aber vorher auch wieder in so einem falsch verstandenen nationalen Interesse, haben die Länder selber es eigentlich nicht in den Griff bekommen, diese Bankensektoren stärker zu schrumpfen. So, jetzt bleibt die Hoffnung, dass eben da eine Europäische Zentralbank auch ganz anders mit großen Banken umgehen wird, als das vorher Nationalstaaten getan haben.
Warum ist das ein Problem, dass es zu viele Banken gibt?
Also das ein Problem, wenn es zu viele Banken gibt, wäre, ist ab dem, also Banken muss man, also das Problem ist, wenn Banken anfangen, sozusagen in großem Umfang unvernünftige Geschäfte zu machen. Das wäre jetzt auch noch kein Problem, wenn Banken einfach ganz genauso pleite gehen könnten wie jedes normale Unternehmen. Wenn sie einfach schlecht gewirtschaftet haben, werden sie einfach abgewickelt. So. Bei Banken ist das allerdings, funktioniert das nur sozusagen für kleinere Institute, weil große Banken eine solch große Bedeutung in der Volkswirtschaft haben, weil sie eben so viele Kredite rausgeben und auch, sagen wir mal, auch in diesen Banken dann auch viel Geld der Menschen drin liegt, dass wenn eine solche Bank pleite geht, sie eben die ganze Volkswirtschaft mit in den Abgrund reißen können. Das war ja der Ursprung der Finanzkrise. Das war damals die Pleite von Lehman, September 2008. Da dachten alle, das ist keine systemrelevante Bank, die können wir pleite gehen lassen. Dann zeigte sich aber, diese Bank war doch weit verzweigt mit anderen Banken und vor allen Dingen nachdem diese Bank pleite gegangen wurde, gab es sozusagen, haben sich die Banken gegenseitig nicht mehr über den Weg getraut, haben sich selber kein Geld mehr geliehen, was auch ein wichtiger Bestandteil des Finanzsystems ist. Also sprich, die ganze Welt ist in die schwerste Wirtschaftskrise seit den 30er Jahren gerutscht. So, das heißt, systemrelevante Banken kann man eigentlich nicht pleite gehen lassen, verantwortlicherweise als Staat. Und davon haben wir eben eine ganze Menge in Europa und auf der Welt. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man sozusagen auch eine Aufsicht hat, die adäquat mit diesen Banken umgehen kann, damit wir nicht am Ende des Tages da wieder Probleme bekommen. Mhm.
Gut, also im Prinzip diese Maßnahmen der Europäischen Union zu sagen, okay, wir müssen die Zahl der Banken begrenzen, um einfach also sozusagen, damit es nicht zu sehr ausufert, damit ist noch nicht so ganz klar, warum die Quantität der Banken ein Problem ist. Also dass sie sozusagen in ihrem Treiben und ihrer Systemrelevanz problematisch sind, ist klar. Aber warum ist es für mich jetzt grundsätzlich schwieriger, mit 1000 Banken umzugehen als mit 100?
Naja, es geht, das stimmt. Also an der Stelle ist weniger jetzt ein Problem, weniger ein Problem unbedingt der Zahl, aber wenn sozusagen das Bankgeschäft, was die Banken betreiben, zu groß ist, das wird ein Problem. Mhm. Also wenn halt Kredite ausgegeben werden, die eben unverantwortlich sind, wenn eben viele Menschen Kredit bekommen, die sie nicht zurückzahlen können. Es gibt quasi zu viel Geldgeschäft. Also da muss ich mich korrigieren. Also es geht um die Menge des Geldgeschäftes. Das ist das Problem.
Mhm. Okay, und dadurch, dass das in die EZB verlagert wurde, was vorher bei den Nationalbanken war, ist jetzt sozusagen sehr viel mehr Kontrolle und sozusagen auch ein besseres Frühwarnsystem damit etabliert werden seitens der EZB, weil die einfach mehr Blick und Kontrolle darüber hat, wie es dem Bankensektor insgesamt in Europa geht.
Also ich würde sagen, zum einen hat sie einen besseren Überblick, weil sie eben in die verschiedenen Länder guckt, das ist schon mal wichtig. Mhm. Zum anderen ist sie aber auch unabhängiger. Also man sieht das ja, wie auch eine EU-Wettbewerbskommission mit mächtigen Konzernen wie Microsoft umgehen kann. Da geht es jetzt um den Bereich Wettbewerb. So, da ist eine, da sind so, sind, ist sozusagen eine EU-Wettbewerbsbehörde, hat da eine ganz andere Power und Macht als jetzt eine nationale Wettbewerbsbehörde, sei sie nun in Deutschland, Holland oder in Luxemburg. So, das heißt, es gibt eine andere Kraft, es gibt auch eine größere Unabhängigkeit von nationalen Interessen an der Stelle, eine Bankpolitik zu machen, die im Sinne des Ganzen ist.
Hm. Sind da noch andere Maßnahmen ergriffen worden, die im Folge der Krise auch zu einer wirklichen Veränderung geführt haben, also in diesem gesamten finanzpolitischen Segment?
Klar, also man hat auch, das läuft so unter dem Stichwort Bankenunion, auch die Frage der Sicherungseinrichtungen verändert. Also man will eben, die Banken müssen jetzt selber, also man versucht das zu vereinheitlichen in Europa, dass eben Banken am Ende des Tages eben auch in den Topf überall einzahlen müssen, aus dem dann erstmal bei Schieflagen die Gelder fließen, damit eben möglichst der Steuerzahler da nicht wieder wie in der Finanzkrise zahlen muss. Also da hat man auch institutionell was verändert. Man hat auch was verändert an der Art der Geschäfte, die Banken machen dürfen. Also zum Beispiel dürfen Geschäftsbanken jetzt nicht mehr mit dem Geld ihrer Kunden spekulative Geschäfte also im Eigenhandel machen. Also man hat also sozusagen auch bei den Geschäften was verändert, die Banken machen dürfen. Da ist auch einiges geschehen, aber ja.
Da ist auch noch Luft nach oben.
Da ist auch noch Luft nach oben, aber der zentrale Punkt an der Stelle ist, man hat schon bei der Geldpolitik das rausgeholt, was man rausholen konnte. Man hat institutionell auch einiges auf dem in dem Bankensektor verändert. Aber was halt fehlt, wäre eben jetzt sozusagen eine stärkere Ausbildung von der gemeinschaftlichen Fiskalpolitik zum Beispiel. da gab es ja auch den Vorschlag von dem Schäuble, dass zumindest Teilbudget jetzt auch auf Europaebene gemacht wird. Man bräuchte eigentlich eine stärkere Harmonisierung der Steuern und so weiter. Also es gäbe eine ganze Menge Dinge, die man sozusagen in anderen Politikbereichen machen müsste, um dieses Schiff, Wirtschaftsschiff EU und Eurozone flott zu kriegen. Nur an der Stelle passiert eigentlich da passiert eigentlich viel zu wenig.
Mhm. Aber nur mal zum Verständnis, die EZB ist ja schon ein Organ der Europäischen Union und ist sowohl für alle EU-Mitgliedstaaten in bestimmten Aufgaben tätig, als eben auch für die Eurozone, die ja nicht alle EU-Mitglieder betrifft. Also sie hat sozusagen zwei Hüte auf.
Mhm. Ja, aber die zentrale Rolle, die sie natürlich hat, ist eben, dass sie in der Eurozone, dass die EZB in der Eurozone für die innere und äußere Geldwertstabilität sorgen soll. Also innere Geldwertstabilität ist Inflation, also die soll möglichst so bei 2% nicht überschreiten. Und das zweite, der zweite Aufgabenbereich ist eben die äußere Stabilität. Da geht es um die Währungsrelation zu anderen Ländern. Wobei man ja auch sagen muss, das Problem, was wir heute haben, ist ja wahrscheinlich weniger das der Inflation als der Deflation. Das heißt, die Europäische Zentralbank hat ja schon massive Probleme, die Inflation in Richtung von 2% zu bringen. Also wir liegen ja im Moment bei einer ganz geringen Inflation. Und warum ist das so wichtig bei der Geldpolitik? Also warum strebt überhaupt eine Zentralbank so eine gewisse Inflation an? Da muss man sagen, was eben total schwierig wird, ist, wenn eine Deflation ausbricht. Also Deflation bedeutet ja, dass quasi mein Geld immer mehr wert wird. Das mag jetzt den Einzelnen freuen. Und was wird der Einzelne machen? Also wenn es eine Deflation gibt und er weiß, sein Geld, was er auf seinem Konto oder in seinem Sparbuch hat, das wird halt immer mehr wert, da wird es halt behalten. Wird es nicht mehr ausgeben. Und wenn er sein Geld nicht mehr ausgibt, dann kann die Wirtschaft auch nicht in Schwung kommen. Und deswegen ist auch so eine gewisse Geldentwertung wichtig. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, das Hauptinstrument einer Notenbank heute, um Geldpolitik zu machen, ist ja, den Preis des Geldes zu beeinflussen. Und das passiert eben über den Zins, den die Europäische Zentralbank festsetzt. So, wenn der Zins aber quasi real bei Null ist, dann hat die Zentralbank eigentlich kaum noch eine Handlungsmöglichkeit. Und deswegen ist es auch wichtig, dass halt die Inflation eine gewisse Höhe hat, um eben auch an diesem realen Zins auch überhaupt was machen zu können. Und das ist ja quasi auch ausgereizt. Also wie
heißt denn dieser Zins, von dem wir jetzt reden? Zinsen gibt es ja viele.
Wir reden jetzt so von dem Leitzins der EZB. Der ist ja quasi jetzt auch bei, ist er jetzt bei 0% oder bei 0,25? Ich glaube, also der ist jedenfalls nahe Null.
Also hier gibt es natürlich auch wieder verschiedene Es gibt einen Einlagesatz, der liegt bei minus 0,3, ein Hauptrefinanzierungssatz bei 0,05 und ein Spitzenrefinanzierungssatz bei 0,3.
Genau, der Einlagezinssatz, der sagt uns jetzt, dass schon die Banken, die bei der EZB Geld liegen haben auf den Konten, die müssen quasi schon draufzahlen. Also wenn die da Geld liegen haben, wird das weniger wert. Das ist eben der negative Zins auf dem Konto. Genau, aber wenn die Banken sich Geld besorgen, müssen sie eben diesen fast Nullzins zahlen.
Also diese 0,05.
Ja, genau. Genau, und da sieht man ja auch schon, dass quasi die EZB weitestgehend ihre Munition verschossen hat in dieser Krise. Also wahrscheinlich erinnert sich viele noch an diesen Moment im Sommer 2012, als der EZB-Präsident Draghi hingegangen ist und der hat gesagt, der Euro ist unzerstörbar.
Wir werden alles tun, was
in unserer
Macht steht und mehr.
Genau. War bisher nur eine verbale Ankündigung, war aber sehr erfolgreich. Nur in der praktischen Politik, also mit sozusagen den konventionellen geldpolitischen Maßnahmen über Zinssätze da konnte die EZB eigentlich, kann sie gar nichts mehr machen. Deswegen ist sie ja hingegangen, und das ist ja auch das, was groß und strittig dann auch diskutiert worden ist, dass sie sozusagen so unkonventionelle geldpolitische Instrumente anwendet. Das haben vorher auch schon die Amerikaner und auch die Engländer gemacht. Und das heißt, dass sie versucht, nicht nur die kurzfristigen Zinsen, die ja schon jetzt quasi bei Null sind, runterzubringen, sondern auch noch die langfristigen Zinsen auch noch stärker runterzubringen, um die Wirtschaft in Schwung zu bringen. Ja, das hat sie ja gemacht, indem sie eben jetzt in großem Ausmaß Anleihen kaufen lässt durch Banken.
Also die Anleihen, die andere Länder in der Eurozone
also
ausgegeben
haben. Sie hat quasi, das läuft jetzt seit März letzten Jahres und soll bis September diesen Jahres laufen. Das ist ein Programm, in dem nationale Notenbanken Staatsanleihen ankaufen, jeden Monat im Wert von 60 Milliarden. Also da kommt schon einiges zusammen und dementsprechend auch Geld in Umlauf bringt. Das sind 1,1 Billionen. Damit soll eben verhindert werden, dass eine Deflation entsteht, und es soll so eine gewisse Inflation jetzt wieder in den Euroraum zurückkommen, deswegen mehr als eine Billion in Umlauf bringen. Dieses Ziel wird eben verfolgt, indem eben die nationalen Notenbanken eben Staatsanleihen ankaufen von Banken.
Das interessiert mich, das müssen wir mal ein bisschen detaillierter machen. Also so ein Land wie jetzt zum Beispiel Griechenland ist ja quasi darauf an, also jedes Land ist in gewisser Hinsicht, weiß nicht, ob jedes darauf angewiesen ist, aber Griechenland natürlich besonders, es muss irgendwie Geld da sein, um Investitionen zu treiben, um einfach überhaupt die Wirtschaft wieder in Schwung zu kriegen. Wo kommt dieses Geld her, wenn es einem keiner schenkt und wenn die eigene Wirtschaft sozusagen selber durch Steueraufkommen und so weiter nicht genug erzeugt? Dann kann man halt sagen, okay, wir geben Anleihen raus, ihr dürft uns Geld, also ihr kauft uns sozusagen diese Anleihen ab, und darauf garantieren wir euch einen Zins. Das ist natürlich schwierig jetzt für so ein Land, was ohnehin schon so wackelig dasteht und was irgendwie nicht so das Vertrauen hat im Markt, dass es irgendwie noch in der Lage ist, solche Zinsen auch wirklich zu zahlen. Das heißt, keiner kauft ihnen diese Anleihen ab. Das ist sozusagen an der Stelle eins der Probleme, wo dann die EZB einspringt und sagt, dann kaufen wir das halt. Sehe ich das richtig?
Also Griechenland ist ein bisschen anders gelagert. Also genau das Problem ist, Griechenland wird seine Anleihen nicht mehr los. Also im Moment kauft die niemand. Also sie sind auch nicht auf dem Markt aktiv, sondern sie haben eben Hilfsgelder von der EU bekommen, um eben sozusagen ihren finanziellen Verpflichtungen nachkommen zu können. Mhm. So, jetzt muss man ja sagen, das sind auch zwei Paar Schuh. Also wenn wir jetzt darüber sprechen, wir wollen die Wirtschaft in Europa, vor allen Dingen in Südeuropa, wieder ans Laufen bekommen, auch in Griechenland, dann schaut die EZB halt darauf, also dann ist der Mechanismus, den man über Geldpolitik machen kann, dass man sagen kann, man versucht, die Kredite günstig zu machen, die Unternehmen bekommen. Also da geht es ja jetzt erstmal nicht um den Staat, sondern da geht es um die Unternehmen in den Ländern. So, und dann versucht man eben, Kredite möglichst günstig zu machen, damit eben Unternehmen Kredite bekommen und Wirtschaft machen können.
Aber das macht ja der Leitzins sozusagen.
So, das läuft, genau, das läuft über den Leitzins, genau. Ja. Das andere sind jetzt sozusagen die Rettungspakete, die man in Europa geschnürt hat, damit sozusagen Griechenland seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann, die es hat aus alten Verschuldungen, die der Staat aufgenommen hat. Nur das sind zwei Paar Schuh.
Ja. Nein, ich weiß, aber ich wollte nur mal klarer machen, was kauft die EZB konkret auf?
EZB kauft konkret auch Staatsanleihen aus den europäischen Ländern auf. Ganz konkret. Also, aber sie kauft die denen quasi nicht direkt ab, das wäre verboten, sondern sie kauft sie ein über, sie kauft quasi Bankenstaatsanleihen, also Banken, Geschäftsbanken Staatsanleihen ab. Die bekommen darüber mehr Geld und können das eben dann auch sozusagen in die Wirtschaft fließen lassen.
Warum ist das verboten? Wodurch ist das verboten?
Das ist verboten, weil der direkte Mechanismus wäre, in dem Staaten ihre Notenbanken benutzen können, um Geld zu drucken. Also
sie würden, das, was halt manche Nationalstaaten damals gemacht haben, aber nicht Deutschland. nachdem im Wesentlichen die EZB ja geformt wurde, nach der Zentralbank.
Nee, das ist jetzt weniger so, das Problem, dass das haben in der Vergangenheit immer wieder Länder gemacht. Also wir selber haben das in Deutschland ja in den 20er Jahren erlebt, dass hier bei uns die Notenpresse in gigantischem Ausmaß angeworfen wurde und das eben zu der Hyperinflation geführt hat. Ne? Das hat es jetzt so in dem Ausmaß dann innerhalb der EU-Staaten nicht gegeben.
Ja, ich meinte ja, aber das ist sozusagen das schlechte Beispiel, dem man nicht folgen wollte. Und in dem
Moment, deswegen,
als die EZB gebaut wurde, wurde sie ja nicht ausschließlich, aber vor allem auf Basis des Modells der Bundesbank, die sich eben wesentlich nur um die Inflation kümmert,
eben.
Aber ansonsten eben nicht in diesen Wirtschaftsraum eingreift. Und daher folgt auch dieses Verbot, dass eigentlich die EZB solche direkten wirtschaftlichen Förderungsmaßnahmen eigentlich nicht tun soll, sondern sich eigentlich nur auf die Entwicklung,
oder
im Wesentlichen auf die Entwicklung der Inflation machen soll. Und damit hat Draghi jetzt gebrochen und gesagt, wir machen das irgendwie trotzdem, aber eben nicht über den direkten Weg, sondern indirekt, indem wir den Banken die Staatsanleihen abkaufen und dadurch den Banken mehr Geld geben, aber auch andererseits auch die Staatsanleihen ja im Prinzip wieder attraktiv machen, weil ja dann die Banken sozusagen auch wieder Staatsanleihen kaufen können.
Ja, das ist jetzt ein indirekter Mechanismus. Nun, die EZB würde natürlich und hat natürlich auch gesagt, das dient eben dem Ziel der Deflationsbekämpfung. Damit ist sie in ihrem offiziellen Mandat drin. Mhm, aber man könnte sozusagen auch sagen, vielleicht ist es durch die Hintertür eben auch der Versuch, noch stärker eben die Wirtschaft anzukurbeln.
Ist das umstritten noch, diese Maßnahme der EZB?
Also ich glaube, man muss einfach der EZB attestieren, dass sie sozusagen im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles das getan hat, um eben die Situation in Europa zu stabilisieren. Und es gibt ja auch andere Zentralbanken, wenn man eben zum Beispiel nach Amerika guckt, die Fed, die hat eben auch die Aufgaben, sich um Jobs zu kümmern und auch um Wirtschaftswachstum. Das heißt, es gibt auch andere Gesellschaften, die ihren Zentralbanken auch andere Ziele noch über dieses reine Inflationsziel und die Währungsstabilität hinaus gegeben haben. Und das halte ich eigentlich auch für absolut richtig.
Dass man das macht.
Also ich halte das schon richtig, dass man das macht. Also es ist eben, man muss eben sagen, dass eben die Bundesbank und dann auch die EZB doch sehr, sehr stark auch aufgrund der historischen Erfahrungen, die wir in Deutschland gemacht haben, entstanden sind. Und jetzt muss man sich ja dann schon auch fragen, ob man im Sinne einer Zentralbank, die dann eben für ganz Europa auch zuständig ist, da nicht auch ein bisschen anders drauf guckt.
Und sich sozusagen auch die Kultur des Resteuropas noch mit einverleibt und anders aufgestellt. Das heißt, im Prinzip hat sich die Politik der EZB bereits verändert. Das mag noch nicht so. Also sie agiert sozusagen in den rechtlichen Grauzonen, wo sie sozusagen jetzt solche Aktivitäten entfalten darf, weil es nicht explizit verboten war, aber es galt sozusagen eigentlich als nicht, wie die EZB gedacht war, als sie neu aufgestellt wurde.
Naja, das ist ja die Frage, wahrscheinlich, wen man da befragt. Also da hatten wahrscheinlich die Menschen ganz unterschiedliche Vorstellungen. Also wahrscheinlich haben die meisten in Deutschland gedacht, das wird so eine Art Bundesbank werden. Aber wie die Institutionen entwickeln dann ja auch ihr Eigenleben, beziehungsweise dann kam ja auch eine Krise, die wir ja zumindest in der Bundesrepublik jetzt vorher nicht erlebt hatten, also in der auch dann die EZB gefragt war, weil das im Grunde die wichtigste Institution war, um in dieser Wirtschaftskrise zu handeln und was zu tun. Da gab es ja sonst groß niemanden, der jetzt für Europa einheitlich etwas machen konnte. Also insofern, die Dinge verändern sich eben auch entsprechend mit den mit dem Umfeld, was sich verändert.
Mhm. Gab es jetzt über die Senkung des Leitzinses und diese Aktivität des Aufkaufs, des indirekten Aufkaufs von Staatsanleihen bei den Geschäftsbanken noch weitere Maßnahmen, die nennenswert waren in den letzten Jahren?
Naja, das ist eigentlich schon das, was passiert ist, wenn man sich jetzt im Bereich der Geldpolitik anguckt und dann eben diese neuen Regeln, die man für Banken gemacht hat und die neuen Zuständigkeiten in der Aufsicht für Banken. Also wenn man sich jetzt den reinen den Finanzmarkt anguckt, ne, dann haben sich diese Dinge verändert. Was zum Beispiel ja bis heute noch nicht gekommen ist, ist die Finanzmarkttransaktionssteuer oder solche Geschichten, ne, wo es dann auch um die Frage ging, wer trägt denn am Ende die Lasten, die solche Finanzkrisen auch verursachen, und soll man darüber nicht eben auch eine solche Steuer einführen, die man ja auch was man ja auch versucht hat, aber bisher noch nicht hinbekommen hat. Das heißt, also es sind einige Dinge passiert, und jetzt könnte man da wahnsinnig dann auch irgendwie in die Details gehen, was weiß ich, wie die Regeln sind jetzt für Versicherer und für Banken und sonst was, aber das würde auch alles springen.
Ja gut, aber die Finanztransaktionssteuer, weil sie ja auch in Deutschland schon länger in der Diskussion ist, interessiert mich jetzt schon, weil das ist ja so ein Vorschlag, der schon eigentlich lange im Raum schwebt. Was ist so die Idee hinter dieser Maßnahme, und würde es Sinn machen, die auch einzuführen, und woran scheitert es eigentlich konkret, dass die noch nicht eingeführt worden ist?
Naja, die ursprüngliche Idee dieser Finanzmarkttransaktionssteuer, jedenfalls soweit sie ja vor allen Dingen auch von ATTAC, das ist ja eine Organisation, die sich sogar gegründet hat zur Einführung dieser Finanzmarkttransaktionssteuer, war ja die Idee, man führt so eine Steuer ein und dadurch bringt man so ein bisschen Sand ins Getriebe dieses total schnell agierenden Finanzmarktes, indem man eben jede einzelne Transaktion besteuert, und dadurch lohnen sich eben ganz kurzfristige Transaktionen nicht mehr. Also man bringt so ein bisschen Ruhe in das ganze System, und die Staaten können eben wieder ein Stück weit auch von den großen Summen und Gewinnen, die eben in diesen Finanzsektoren heutzutage gemacht werden, profitieren, indem sie das eben auch besteuern stärker, ne? Und eben nicht nur so wie ja auch sonst Konsum durch die Mehrwertsteuer oder unser Arbeitseinkommen durch die Lohnsteuer besteuert wird. Einfach ein Stück weit gerechter auch alle Sektoren der Wirtschaft besteuern. Ja, und das war ja eine Idee, jetzt sagen wir mal, aus dem linken politischen Spektrum, und es war ja dann schon interessant zu sehen, dass sie dann in der Finanzkrise dann auch von der Mitte der Politik auch aufgegriffen worden ist, ja auch von der Bundesregierung und auch von einigen anderen Ländern, die ja da auch voranschreiten wollten. Das war wieder so ein Ding, wo sich die EU insgesamt eben nicht einig waren, aber einige gesagt haben, so, wir machen das jetzt zusammen, aber bisher umgesetzt worden ist es nicht. Es ist dann immer, es gibt halt endlose Streitigkeiten darum, was am Ende alles erfasst werden soll und wie das konkret geregelt werden soll, und da hat man keine Einigkeit hinbekommen, und irgendwo steht das so ein bisschen so auf dem Abstellgleis jetzt.
Wäre es denn sinnvoll?
Also ja, es wäre sinnvoll. Es macht Sinn, eine Finanzmarkttransaktionssteuer einzuführen, weil es dieses ganze rasante System verlangsamt, und es macht Sinn, wenn Staaten auch stärker an Finanzmarktgeschäften verdienen. Da kommt natürlich dann wieder der Punkt, das ist ja genau der entscheidende Punkt, dass gesagt wird, eine solche Steuer oder eine solche Maßnahme, die kann man eigentlich nur einführen, wenn das alle Industriestaaten zusammen machen, sonst geht das nicht, sonst hat das im Grunde nur umlenkende Effekte, und da ist sicher auch ein bisschen was dran an der Sache, aber trotzdem, also fände ich es ganz wichtig, also dass man überhaupt in Europa eben eine Finanzmarkttransaktionssteuer einführt und auch andere Steuern zumindest so ein Basislevel der Harmonisierung einführt. Also das wäre schon wichtig.
Und ist denn die Bankenkrise als solche jetzt strukturell auch schon ausreichend bekämpft, oder sind wir eigentlich noch in einer vergleichbaren, wenn auch nicht unbedingt in der identischen Ausgangssituation, wenn die nächste Blase kommt? Also dieses ganze Absichern gegenüber Blasen auf der einen Seite, dass es sozusagen überhaupt erst gar nicht so weit kommt, frage ich mich, sind da die Banken schon ausreichend eingehegt worden, um das zu verhindern? Und andererseits ist auch schon genug getan worden, dass, wenn es trotzdem passiert, die Auswirkungen davon auch abzufedern. Ich meine, wir haben gehört, mehr Einlagen hier, mehr Absicherungen da kann man ja am Ende auch erst, wenn es das nächste Mal wieder passiert ist, sagen, okay, das hat jetzt auch gereicht oder nicht gereicht. Also was ist politisch sozusagen noch diskutiert worden, was es bisher so nicht geschafft hat und was wird vielleicht auch gerade noch diskutiert, was durchaus auch noch eine sinnvolle Maßnahme wäre, um dort die Banken besser an die Hand zu nehmen?
Also was man ganz klar sagen muss, wenn eine schwere Finanzkrise kommen wird, dann wird am Ende des Tages werden die Staaten das wieder richten müssen. Also wenn wirklich so eine schwere Finanzkrise kommt, wie wir die erlebt haben, dann werden auch am Ende des Tages wieder die Staaten und damit auch die Steuerzahler für diese großen systemrelevanten Banken mit aufkommen. Also das und das ist auch richtig so, also weil sozusagen der Schaden, der ansonsten entstehen würde, viel größer wäre. Aber da braucht man sich nichts vorzumachen. Wenn da wirklich was Drastisches passiert, dann wird das ein ähnliches Drehbuch haben wie beim letzten Mal.
Klingt aber so ein bisschen so, als ob die Banken durchaus die Möglichkeit haben, in diesem Markt eine Menge Geld zu verlieren, aber Geld zu generieren und Gewinn zu machen, aber in dem Moment, wo sie sozusagen scheitern, für ihr Scheitern selber gar nicht mehr gerade stehen müssen.
Ja, das ist einfach so. Und die Banken sind auch, die großen Banken sind auch noch größer geworden, viele, durch Fusionen. Also insofern, das Risiko ist aber sozusagen, das besteht. Und das lässt sich eben, das lässt sich auch nicht wirklich verhindern. Wäre auch in meinen Augen auch gar nicht problematisch, wenn sozusagen auf der anderen Seite gewährleistet wäre, dass die Politik, also oder die Gesellschaft auch entsprechend an diesen Finanzgeschäften verdient. Also wenn eben die Banken vernünftig besteuert sind und auch die Finanzgeschäfte besteuert sind und eben auch an der Stelle eben auch Geld für Gesellschaft dann wieder reingeholt wird für das Gesamte, dann kann man auch am Ende des Tages eben solche außergewöhnlichen Krisen managen. Was auch viel zögerlicher abläuft in Europa bisher als zum Beispiel verglichen mit den USA ist, sind auch in Europa viel weniger Banken pleite gegangen. Also in Amerika sind seit dem Ausbruch der Finanzkrise fast 450 Banken ganz geräuschlos abgewickelt worden, weil es sind ja nicht alle Banken, man kann ja Banken, die eben nicht systemrelevant sind, die kann man ja auch locker eigentlich pleite gehen lassen. So, ne?
Das hat stattgefunden.
Das hat in Amerika ganz stark stattgefunden. Das hat in Europa weniger stattgefunden. Und das ist wäre auch eine Stellschraube, wo man noch viel mehr machen könnte. Also man könnte zum Beispiel hingehen und könnte sozusagen die Gesamtverantwortung auch, die gesamtwirtschaftliche Verantwortung für das Bankensystem tatsächlich auf europäischer Ebene konzentrieren. Also nicht nur die Aufsicht, sondern auch die komplette Abwicklung. Also indem man zum Beispiel das System kopiert, so wie man das in den USA hat, wo es eigentlich eine zentrale Behörde gibt und wo ich als Kunde kaum merke, wenn meine Bank pleite geht, weil die eben dann sofort die ganzen Funktionen automatisch übernimmt. Das ist quasi zentralisiert. Das ist eben in Europa alles noch nationalstaatlich an der Stelle geregelt. Und wenn zum Beispiel diese wirtschaftliche Verantwortung eben auf europäischer Ebene dafür liegen würde, würde das auch größere Freiräume in den Nationalstaaten schaffen. Also da kann man sich noch eine ganze Menge vorstellen.
Das heißt, wenn jetzt hier eine Bank, also angenommen, es würde so funktionieren wie in den USA, schließlich ist das richtig, also dort geht eine Bank pleite und dann übernimmt die Fed.
Nicht die Fed, nein, das ist eine andere Organisation, also eine andere Institution und die sorgt dann dafür quasi, dass meine Bankgeschäfte abgewickelt werden.
Wie heißt sie?
Mir fällt jetzt der Name gerade nicht
okay.
ein.
Okay, aber wie müsste die in Europa heißen, wenn es eine entsprechende...
Ja, das müsste halt eine gesonderte Organisation sein, die eben für die Abwicklung von Banken im Falle von Pleiten an der Stelle eben zuständig wäre für eine im Gesamteuropa.
Also im Prinzip so eine Auffanggesellschaft, die genährt wird dann aus entsprechenden Zahlungen der Banken, um da sozusagen so einen Sicherheitsfonds zu schaffen, dass in dem Moment, wo eine Bank pleite geht, das automatisch übernommen wird?
Ja, also es gibt es ja, heute gibt es das ja sozusagen auf nationaler Ebene, genau, und das müsste eben
auf europäischer Ebene etabliert werden.
Das wäre jetzt nur ein Wirkmechanismus, wo man aber eben nur wieder, wo man eben wieder sieht, dass man, dass es eigentlich sinnvoll wäre, man hätte eben an der Stelle ein ganzes Stück mehr Integration. Da würden natürlich, da würde jetzt in Deutschland würden die meisten gleich jetzt wieder aufschreien. Also weil wir haben, in Deutschland gibt's halt ganz gute nationale Sicherungssysteme auch, und ich glaube nicht, dass sich das viele wünschen würden. Nur es wäre halt ein Instrument.
Jetzt haben die Banken ja keinen besonders guten Ruf. Nicht nur durch die Krise, auch generell gelten die Banken immer so ein bisschen als die, die halt so mit den Gewinnen gerne nach Hause gehen, aber ansonsten irgendwie für die Gesellschaft jetzt nicht so viel leisten. Ob das jetzt stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ich frage einfach mal ganz ketzerisch, ist denn das Bankenmodell, so wie wir es haben, okay? Oder gibt es nicht auch finanzpolitische Ideen, das gesamte Wirken des Geldes in unserer Gesellschaft auch teilweise anders zu organisieren?
Nee, das sind ja im Grunde zwei Paar Sachen. Also das eine ist die Frage, wie man das Geldsystem organisiert, und das andere sind die Banken.
Ja.
Ja, gibt es. Also zum einen würde ich aber zur Ehrenrettung erstmal der Banken sagen, dass Banken an sich ja eine ganz zentrale Funktion in unserer Wirtschaft haben. Also es ist ja unglaublich wichtig, dass es Institutionen gibt, die an Menschen Kredite geben.
Ja.
Weil wenn es nämlich diese Kredite nicht gäbe, dann wäre man sozusagen in einer ziemlich fest betonierten Gesellschaft. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel ein Geschäft aufmachen will und er hat kein Geld, bekommt keinen Kredit, dann wäre er immer auf die Gunst von Leuten mit Geld angewiesen. So. Und dadurch, dass es überhaupt eine Institution gibt, die nach objektiven, mehr oder weniger objektiven Kriterien jetzt Kredit vergibt, und das ist nun mal die Bank bisher gewesen, erfüllen die Banken eben diese ganz wichtige und zentrale Voraussetzungen in unserem Wirtschaftssystem. Deswegen, wir sprechen ja auch dann immer, wenn das nicht funktioniert, sprechen wir zum Beispiel über Kreditklemme. Also das heißt, Kreditklemme ist dann immer die Situation, in der eben Banken diese Kredite nicht mehr rausgeben und damit eben Leute, die ein Geschäft aufmachen wollen zum Beispiel, das nicht machen können. Also insofern muss man immer sehen, die Grundaufgabe der Banken ist total wichtig. Und jetzt ist natürlich die Frage, nach welchen Kriterien geben zum Beispiel auch Banken ihre Kredite raus? So, und dann ist es natürlich in der kapitalistischen Wirtschaft meistens so, dass natürlich das Geschäftsmodell, was Banken verfolgen, das ist eben, ihre Gewinne zu steigern. Und danach richten sie dann eben auch aus, wofür sie diese Kredite ausgeben. Aber das ist selbst in unserem so eigentlich wie unser Bankensystem historisch entstanden ist, gar nicht bei allen Bankinstituten der Fall, weil es hat ja auch zum Beispiel, wenn man die Sparkassen nimmt, dann ist der Ursprungsauftrag der Sparkasse ist eigentlich eben für eine Breite der Geldgeschäfte in der Region zu sorgen oder ist was, sich für die Wirtschaft in der Region einzusetzen. Das heißt, da gibt es gar nicht diesen Gewinnmaximierung zum Beispiel als Unternehmensziel. Oder wenn man sich ursprünglich die Idee der Genossenschaftsbanken anschaut, dann sind die mal gegründet worden, damit die Leute sich gegenseitig untereinander stützen, indem sie gemeinschaftlich dafür sorgen, dass sie überhaupt Kredite bekommen. So sind diese Dinge mal entstanden und da waren ganz andere Zielsetzungen. Und wenn man so einen Schritt weiter geht, dann sind eben dann, wenn man mal noch in diesem Bankenbereich bleibt, ist es ja auch so gewesen, dass dann irgendwann Leute gesagt haben, ja, dann wäre es aber auch wichtig, Banken zu haben, die bei ihrer Kreditvergabe zum Beispiel auch ökologische oder ethische Kriterien berücksichtigen. Und so sind dann in den letzten 30 Jahren zumindest einige Banken entstanden, die eben diesen Ansatz verfolgen und die eben bei der Kreditvergabe nicht nur darauf schauen, wie sind die Sicherheiten von jemandem und welchen Schnitt kann ich Richter für mich machen, sondern hat die Gesellschaft auch was davon. Davon gibt es im Moment einige wenige, aber da sieht man eben, man kann auch Banken und das Bankgeschäft ganz unterschiedlich betreiben. Und jetzt entwickelt sich das Bankgeschäft ja auch nochmal ganz anders weiter. Jetzt gibt es ja mittlerweile auch so Plattformen im Internet, wo die Leute sich zum Beispiel gegenseitig Geld leihen. Das heißt, diese Kreditfunktion, die Banken eigentlich haben, die kann man auch heute natürlich über das Internet ganz anders organisieren. Und da ist die Frage auch, brauchen wir morgen herkömmliche Banken eigentlich für dieses Kerngeschäft noch? Hm. Läuft das vielleicht auch ganz anders ab? Also da sieht man eben auch, dass die alles das, was wir jetzt so unter digitaler Wirtschaft sehen, auch ganz stark dieses Bankmodell verändern. So, das ist sozusagen jetzt dieser ganze Bereich der Banken. Eine ganz andere Frage ist ja dann auch noch, ist aber dann auch die Frage, was Leute so Ideen dafür haben, wie man denn das Geldsystem als solches entwickeln kann. Und das ist ja auch ganz spannend, das einfach mal historisch zu sehen, weil die Frage, wer macht eigentlich Geld und wer bringt Geld in Umlauf, auch immer schon zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich geregelt worden ist. Also im 19. Jahrhundert war das zum Beispiel noch so, dass auch private Geschäftsbanken im Grunde auch das Bargeld selber gedruckt haben und in Umlauf gebracht haben. So war das damals organisiert. Das hat damals zu vielen Krisen geführt. Und dann haben irgendwann die Staaten gesagt, so jetzt ziehen wir aber diese Bargeldherstellung, ziehen wir jetzt an uns. So, jetzt ist aber, wie ich ja vorhin beschrieben habe, es heute so, dass ein Großteil des Geldes heute gar nicht mehr eben über die Zentralbanken und Bargeld in die Welt kommt, sondern ein Großteil des Geldes kommt ja jetzt eben über die Giralgeldschöpfung und die Kredite über die Geschäftsbanken in die Welt. Und jetzt gibt es Reformer, die sagen, ja, das kann doch nicht sein, da hat der Staat ja gar keinen richtigen oder die Zentralbanken haben da gar keinen richtigen Einfluss mehr auf die Geldmenge. Wir müssen quasi wieder dafür sorgen, dass der Staat oder die Zentralbank insgesamt wieder die Möglichkeit hat, die Geldmenge komplett zu kontrollieren. Und das ist dann das, was so unter Reformansätzen wie Vollgeld diskutiert wird. Bei Vollgeld wäre es eben so, dass tatsächlich der Staat oder die Zentralbank wieder die Kontrolle hätte über die gesamte Geldmengenentwicklung. Und das sind sogar Ideen, wo in der Schweiz Leute versuchen, über einen Volksentscheid die einzuführen. Das wird jetzt in der Schweiz nicht kommen, aber man sieht eben, dass wir schon so weit sind, dass wir in der Gesellschaft sogar über andere Formen der Geldorganisation diskutieren und sprechen.
Was würde dieses Vollgeld oder Vollreservesystem, wird es wohl auch genannt, was soll es bringen? Also was würde es sozusagen ändern?
Also es gibt jetzt unterschiedliche Varianten, aber im Großen und Ganzen kann man sich das so vorstellen, dass tatsächlich dann die Bank morgen so arbeiten würde, wie sich die meisten das heute vorstellen, dass nämlich der einzelne Kunde zur Bank geht, Geld auf sein Sparkonto legt und die Bank dieses Geld quasi einmal als Kredit verleihen kann.
Ja.
In der Summe, ne? So würde das dann morgen funktionieren. Heute funktioniert das dadurch, dass die Bank heute ein Vielfaches des Geldes, was die Sparer dahin tragen, als Kredite ausgeben kann, also das wahnsinnig viel größer ist und sie selber eben diese Menge bestimmen kann, eben ganz anders. Und künftig wäre das quasi dann so, dass der Staat oder die Zentralbank wirklich diese gesamte Geldmenge wieder vorgeben würde, die der Wirtschaft zur Verfügung stehen würde. Das ist jetzt mal so.
Aber warum? So grob, also was ist der Vorteil, den man sich davon verspricht im Vergleich zu dem jetzigen System?
Der Vorteil, den man sich davon verspricht, wäre, dass eben dann tatsächlich wieder die Notenbanken oder der Staat bestimmen können direkt, wie groß die Geldmenge ist, die man der Wirtschaft zur Verfügung steht und eben den Freiheitsgrad, den man heute den privaten Geschäftsbanken gibt, da halt eben drastisch zurückschneiden würde. Also heute ist es eben de facto in der Hauptsache die Geschäftsbanken, die über die Geldmenge bestimmen können. Und das wäre dann eben unterbunden.
Ja, aber welchen Vorteil soll das haben?
Ja, es hätte zum Beispiel auch den Vorteil, dass dass Banken ja, also wenn Banken zum Beispiel nur noch das Geld, was sozusagen auf ihren Konten drauf ist, was eingezahlt ist, auch als Kredite ausgeben könnten, können sie eigentlich auch keine Probleme mehr kriegen.
Keine Blasen mehr
erzeugen, also diese Blasen würden geringer werden. Es kommt aber noch ein ganz anderer entscheidender Punkt ist auch dazu. Heute ist es ja auch so, dadurch, dass Banken verdienen ja auch daran, dass sie diese Geldmenge teilweise schöpfen. Damit machen sie ja auch ihr Geschäft. Und das wäre eben künftig, also in so einem Vollgeldsystem würde der Staat viel stärker Geld damit verdienen, dass er Geld in Umlauf bringt. Also das wäre auch eine Umverteilung an der Stelle.
Jetzt gibt es ja viel Diskussionen gerade, teilweise sicherlich auch ausgelöst von der Krise, teilweise aber auch ausgelöst von der realen Situation des ungleichen Verteilens der Weltbesitztümer. Gerade jetzt kurz vor der Sendung ging es durch den Blätterwald, eine Studie von Oxfam, die halt berichtet, dass eben ein sehr geringer Teil von Menschen, die mal locker in einen Bus passen, im Prinzip die Hälfte des Besitzes auf diesem Planeten stellen. Thomas Piketty hat in seinem Buch Das Kapital im 21. Jahrhundert das auch beklagt. Wie kann man diese wirtschaftswissenschaftliche Diskussion gerade deuten? Was wird dort debattiert und primär kritisiert, was sich vielleicht mittelfristig auch auf geldpolitische, finanzpolitische Maßnahmen auswirken könnte? Ist da gerade was im Busch oder sind das einfach nur Debatten, die morgen schon wieder keine Rolle spielen? Zweifelt die Welt an dem System, wie wir es heute haben, oder ist das alles überhaupt nicht in Gefahr, sich nennenswert zu verändern?
Also ist es natürlich ganz klar so, dass die Leute gemerkt haben, in der Finanzkrise überhaupt erstmal gemerkt haben, wie bestimmte Mechanismen funktionieren. Da war ja dann auch eine große Wut da. Da gab es die Occupy-Bewegung, die aber dann verpufft ist. Und Piketty, da geht es ja darum, dass er einfach aufzeigt, wie ungleich die Verteilung heute ist. Ich meine, wenn 62 Leute so viel besitzen wie die Hälfte der Menschheit. Da geht es ja insgesamt um die Frage, wie wir das, was wir erwirtschaften, dann am Ende des Tages verteilen. Und wer das eigentlich bekommt, wie groß ist dann das Tortenstück, was die Arbeiter bekommen, wie groß ist das Tortenstück, was die Firmen bekommen, wie groß ist das Tortenstück, was die Banken bekommen. So, da geht es jetzt erstmal aber sozusagen dann um die Frage, wie dieser Wirtschaftskuchen dann regional und zwischen Gruppen verteilt wird. Und das ist jetzt hier weniger eine Frage sozusagen des unseres Geldsystems. Also würde ich so sehen.
Ja.
Also es sind einfach zwei Paar, das sind zwei Paar Schuhe. Man kann sich natürlich darüber unterhalten, dass man eben in den letzten 30 Jahren zum Beispiel die Banken, also Banken und Finanzmärkten immer mehr Geschäfte erlaubt hat, dass die Märkte quasi entfesselt worden sind und sozusagen diese Institutionen auch dann natürlich eine ganze Menge Geld mitverdienen konnten. Also wir kennen ja alle so diese Bilder dieser Investmentbanker, was dann auch verfilmt worden ist. So, das ist natürlich auch gewollt gewesen, ein Stück weit so. Und jetzt können wir uns fragen, müssen wir schauen, ist das ausgeufert und sollte man jetzt als Gesellschaft zum Beispiel diese Dinge wieder zurückfahren, dann gäbe es natürlich da auch weniger Jobs, aber oder sollte man das stärker besteuern und dafür andere Bereiche entlasten? Also um diese Fragen geht es ja. Also eigentlich geht es um die eine Frage, wie groß soll eigentlich dieser Finanzsektor sein? Was brauchen wir da in welcher Größe? Und die andere Frage, aber die ja dann losgetrennt ist, wenn wir all das nehmen, was wir aus den verschiedenen Bereichen, ob das Finanzsektor, aber für ja vor allen Dingen die Realwirtschaft ist, was wir da wirtschaften, wie wir das verteilen. Das sind ja dann schon zwei Sphären, würde ich sagen.
Aber letzten Endes ist ja auch die Geld- und Finanzpolitik ja nicht entkoppelt von dem sozialen Gedanken, weil es ist ja kein Selbstzweck, irgendwie eine Finanzpolitik zu machen, nur dass sich das irgendwie unterm Strich rechnet, sondern man will ja einen gewissen Effekt erzielen, der ja im Idealfall schon zur Folge hat, dass die gesamte Entwicklung der Gemeinschaft, der Europäischen Union oder letztlich auch aller Staaten für alle gut ist.
Ja klar, also wenn man sich jetzt ideal erstmal einen Finanzmarkt vorstellen würde, würde man dann sagen, ideal wäre der, wenn wirklich alle diejenigen, die vernünftige Ideen haben, die sich auch rechnen, dann am Ende des Tages eben Geld über diesen Finanzmarkt vermittelt bekommen. So, das wäre ja so idealtypisch. Aber tatsächlich ist es natürlich so, dass man auf diesem Finanzmarkt ganz viel Geld damit verdienen kann, dass man einfach nur Geldgeschäfte macht, die am Ende des Tages sich auch auf die Realwirtschaft auswirken, aber die auch erstmal sehr viele sozusagen zum Beispiel kontraproduktive Wirkungen haben können. Um das an einem Beispiel festzumachen, ist es natürlich eine absolut gute Erfindung, wenn sich ein Bauer dagegen absichern kann, dass wie hoch der Preis ist, den er für sein Getreide in einem Jahr bei der Ernte bekommt. So, dann macht das absolut Sinn, und so sind dann zum Beispiel ja auch so Hedge-Produkte entstanden. So, dann hat er die Gewissheit, dass er in einem Jahr einen bestimmten Preis dafür bekommt. Nur sagen wir mal, dieses absolut sinnvolle Sicherungsinstrument dann eigentlich für den Bauern ist eben heute ein Vehikel, auch mit dem ganz viele versuchen, eben Geld zu verdienen, und es wird eben ein Vielfaches jetzt zum Beispiel in diesem Bereich spekuliert, als das, was wirklich die Bauern für ihre Absicherung brauchen. Könnte jetzt unproblematisch sein, führt aber in der Praxis leider dazu, dass es dann Preisübertreibungen gibt und Preise kurzfristig ganz, ganz hoch steigen. Da können wir jetzt hier sagen, das kann jetzt für uns egal sein, dann das kann ich mir jetzt leisten, wenn das Getreide irgendwie ein bisschen teurer wird im Supermarkt oder nicht. Und ich warte dann, oder ich habe das eh gebunkert. Aber für Menschen jetzt, die eben arm sind und die quasi jeden Tag sich das kaufen müssen, ist das eben dann ein Effekt, der sich auf deren Leben ganz konkret auswirkt, weil sie sich dann eben heute eben nur noch die Hälfte dann vielleicht des Reises kaufen können, weil der so teuer geworden ist, und sie auch nichts davon haben, wenn ihnen jemand sagt, ja, das gleicht sich schon über die Zeit wieder aus. So, und das ist jetzt nur so ein kleines Beispiel dafür, wo man sieht, dass dann am Ende des Tages doch viele dieser Geschehnisse, die über den Finanzmarkt ablaufen, auch eben reale Wirkung haben. Auch wenn unter dem Strich sich das sozusagen, das muss man sich ja bei dem Geldsystem auch immer klar machen, immer ausgleicht. Also jedem Gewinn, der irgendwo erzielt wird, steht eben auf der anderen Seite auch immer ein Verlust gegenüber. Also das korrespondiert miteinander, und das gleicht sich über die Zeit auch immer auf jeden Fall alles aus.
Um von vielleicht den träumerischen Visionen nochmal kurz zur EU zu kommen und dann vielleicht auch zum Ende. Gibt es denn jetzt noch Änderungen und finanzpolitische Trends, die mit Sicherheit in der nächsten Zeit Implementierung finden werden?
Also ich glaube, das kann man unglaublich schwierig vorhersagen. Also in der Situation, in der wir im Moment in Europa sind, wo wir uns auch gerade mit ganz anderen Fragestellungen beschäftigen. Also im Moment beschäftigen wir uns ja eher mit der Frage der Flüchtlinge, mit der Absicherung der Außengrenze, mit dem Auseinanderdriften innerhalb von Europa, mit dem Problem mit unserer Sicht auf das, was in Polen geschieht und so weiter. Also wir sind ja in der ganzen auch Debatte, die wir haben, im Moment ganz weit weg von diesen Themen. Also wir haben in der ersten Hälfte des letzten Jahres, also in der ersten Hälfte 2015, haben wir noch über Griechenland diskutiert. Das war auch sozusagen das große Thema in den Medien. Es ist dann abgelöst worden im Sommer von den Flüchtlingen. Das heißt nicht, dass wir nicht nach wie vor noch die Krise in Griechenland haben. Also das Problem ist nicht gelöst, das ist eine tickende Zeitbombe, aber ich denke, man kann im Moment wirklich nicht sagen, wohin die Reise geht. Also ich glaube zum Beispiel schon, dass das Problem Griechenland nur zu lösen ist, wenn am Ende des Tages es dort einen Schuldenschnitt geben wird. Ich vermag aber im Moment nicht zu sagen, wann wird das der Fall sein, wie wird das Europa organisieren. Ich weiß es schlicht nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es, was jetzt den Finanzmarkt, was die Regelung für die Banken und was auch die Organisation jetzt sonst dieses ganzen geldpolitischen Sektors anbelangt, dass es da großartige Änderungen noch geben wird, glaube ich nicht in absehbarer Zeit. Und ich glaube auch nicht, dass es großartige Schritte jetzt der Integration geben wird, was jetzt eben Fiskalpolitik und diese wichtigen Bereiche anbelangt, also wo im Grunde erstmal auch was passieren müsste. Also ich sehe jetzt erstmal keine großartigen Projekte, die da jetzt angeschoben werden würden, sondern man ist ja an allen Fronten eher damit beschäftigt, das, was erreicht ist, irgendwie zusammenzuhalten. Also es wird jetzt die Diskussion natürlich auch stark geführt werden über Großbritannien und den möglichen Austritt und so weiter. Also das heißt,
das befindet sich sozusagen alles gerade in Schockstarre.
Ja, es befindet sich gerade, genau, es befindet sich eigentlich alles gerade in Schockstarre, genau, ja.
Dann werden wir vielleicht auf das Thema wieder zurückkommen, wenn sich viele der damit verbundenen Fragen in der einen oder anderen Art und Weise vielleicht erstmal geklärt haben, Großbritannien etc. Und ich sage erstmal vielen Dank, das war dumm,
ja,
für das Gespräch hier über europäische Finanz- und Geldpolitik und vielen Dank fürs Zuhören hier bei Fokus Europa. Ich sage tschüss und bis bald.